Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es gibt Daten, an die sich so gut wie alle erinnern können. Der 9. November 1989 ist so ein Datum. Die meisten von uns wissen noch ganz genau, was sie gemacht haben und wo sie waren, als nach der berühmtesten Pressekonferenz der DDR um 19 Uhr der Schlagbaum am Ostberliner Grenzübergang Bornholmer Straße geöffnet wurde. Zigfach sind die Bilder in den letzten Tagen wiederholt worden und millionenfach haben wir uns wieder davon anrühren lassen. Aber was für ein Land war die DDR, die in diesem Augenblick unterging? War sie Stasi-Knast oder ein 40-jähriger Sommerausflug an den See, wie das einer meiner heutigen Gäste formuliert? Und vor allem, wie stark prägt der Mauerfall unsere Familiengeschichten in Ost und West? Haben wir mit unseren Verwandten darüber gesprochen? Diese Fragen stellt sich Johannes Nichelmann in seinem Buch Nachwendekinder. Und um diese Fragen und das Gespräch miteinander geht es heute hier bei Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen, Herr Nichelmann.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Und herzlich willkommen auch Petra Köpping, SPD-Politikerin, sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration und Autorin der Streitschrift Integriert doch erstmal uns. Schönen guten Morgen, Frau Köpping.
Schönen guten Morgen.
Beide Gäste freuen sich auf Ihre Erzählungen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Sie können uns auch eine Mail schicken, dann an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Herr Nichelmann, Sie sind 1989, wirklich im Jahr des Mauerfalls, geboren und Ihr Buch trägt den Untertitel Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. Und mich interessiert zunächst mal, hat Ihr Vater Sie enterbt oder sind Sie noch im Rennen?
Ich bin leider raus. Auf Weihnachten wird ganz schwierig dieses Jahr. Nein, nee, wir sind wirklich ganz gut im Gespräch. Tatsächlich bin ich nicht enterbt worden und darf weiterhin am Weihnachtsbaum dieses Jahr mit teilhaben an der ganzen Nummer.
Warum hat der Vater gedroht, Sie zu enterben?
Mein Vater wollte, glaube ich, sehr, sehr lange, oder ich glaube, ich weiß nicht, mein Vater wollte nie mit mir darüber sprechen, was eigentlich die DDR für ihn ausgemacht hat. Vor allen Dingen nicht darüber, was er eigentlich in der DDR so gemacht hat. Er ist 1965 geboren, war also Anfang 20, als die Wiedervereinigung kam. Und er war eben Grenzsoldat und er war auch mit 18 in die SED eingetreten. Das heißt, alles so Themen, mit denen er eigentlich nie gesprochen hat, über die er nie gesprochen hat mit mir.
Und als Sie das erste Mal versucht haben, mit ihm darüber zu sprechen, hat er gesagt, wenn du weiterfragst, enterbe ich dich?
Das ist schon der zweite Versuch ungefähr. Also das war, als ich zum Abitur wollte ich eine Facharbeit für die Schule schreiben über Grenzsoldaten, aber gar nicht seinetwegen, sondern es hat mich einfach interessiert. Es war einfach nur so ein Thema, was im Raum stand. Und da habe ich ihm ganz unschuldig bei so einer Autofahrt davon erzählt. Und dann ist er ganz rot geworden und hat gesagt, wenn du das machst, dann enterbe ich dich. Und das wird, dann sind wir geschiedene Leute. Und da habe ich verstanden, oh Gott, okay, dann mache ich es wohl besser nicht. Und das dann aber auch wieder ad acta gelegt. Es war in dem Moment tatsächlich gar nicht so lustig, weil ich überhaupt gar nicht verstanden habe, wo jetzt eigentlich das Problem liegt. Ich wusste, dass er da irgendwie an der Grenze war, aber mehr auch nicht. Und es hat natürlich auch ein gewisses Kopfkino ausgelöst. Gott sei Dank kann ich gleich mal sagen, hat der jetzt niemanden erschossen oder hat er nichts machen müssen, was sein Gewissen jetzt belastet im Größeren. Deswegen, aber ich habe natürlich schon Vorstellungen gehabt. Oh Gott, was ist da los?
Sie haben Geschwister, also Minimum einen Bruder.
Minimum einen Bruder.
Waren Sie der Erste in der Familie, der gefragt hat? Oder hatte der das vorher schon versucht? Oder haben Sie das beide gemeinsam probiert?
Also mein großer Bruder und ich, wir hatten noch ein anderes Erlebnis. Als wir noch kleiner waren, da haben wir nämlich seine Uniform mal im Keller im Arbeitszimmer gefunden. Und da auch richtig Ärger bekommen. Da war ich 7, da war mein Bruder, der ist 3 Jahre älter, eben ungefähr 10. Der kann sich daran auch sehr lebhaft erinnern und hat auch diese Schranken gespürt. Aber ich weiß gar nicht, ob er selbst da mal das Gespräch gesucht hat, ehrlich gesagt.
Wie kommt das mit den Schranken? Also Sie schreiben ja im Buch, dass Sie bis heute nur bruchstückhaftes Wissen über das Leben Ihrer Familie in der DDR haben. Woran liegt das?
Na, ich glaube, das im Fall meines Vaters war das tatsächlich so eine Art Schamgefühl, darüber nicht reden zu können, nicht reden zu wollen und auch die Angst davor, verurteilt zu werden. Also wenn ich jetzt als Nachgeborener sage, du warst an der Grenze, das ist ja wirklich furchtbar, wie konntest du das überhaupt machen? Das ist ja, also es ist einfach, dass ich dann, dass ich ihn enterbe quasi. Das war dann vielleicht die Angst dahinter.
Ihr Fazit, also Sie fragen ja, war denn jetzt die DDR ein 40-jähriger Sommerausflug an den See oder war es Stasi-Knast? Wie würden Sie es heute bewerten?
Nicht das dazwischen. Also die Frage ist ja eher, also warum erzählen wir das entweder nur anekdotenhaft in den Familien? Ich meine, in allen Familien, egal ob in Bottrop oder in Bautzen, werden natürlich Familiengeschichten erzählt davon, wie der Sommerausflug war oder wie es in der Schule war. Irgendwelche Geschichten, aber halt relativ unpolitisch in vielen Familien. Sicherlich nicht in allen DDR-Familien oder Ostfamilien, aber in ganz vielen. Das merke ich auch bei meinen Lesungen, dass das tatsächlich da rumort. Und auf der anderen Seite war eben auch immer die Erzählung, nennen Sie jetzt mal zugespitzte Guido-Knopp-Erzählung im Fernsehen, die halt eben so war, wie sie war und die natürlich auch richtig ist und es ist richtig zu erzählen, was den Opfern der SED-Diktatur passiert ist, keine Frage. Aber alles, was so dazwischen noch schwebt, glaube ich, ist in unserer Debatte bislang ein bisschen unter die Räder gekommen.
Frau Köpping, würden Sie zustimmen?
Schwebt noch, ja? Ja, absolut. Also ich sehe das ganz genauso. Es wird sehr viel über die Opfer der DDR gesprochen und auch da sage ich, das ist völlig richtig. Aber es gab eben auch dieses Leben dazwischen und dass die Menschen im Grunde genommen über dieses Leben nicht sprechen, weil sehr schnell gesagt wird, wenn jemand sagt, ich hatte doch eine schöne Kindheit. Sebastian Krumbiegel hat das zum Beispiel, also der Sänger von den Prinzen, mal in einer Veranstaltung gesagt, da ging sofort ein Rumoren, ja, das ist ja eine Diktatur, es ist ein Unrechtsstaat gewesen, das war es auch alles. Trotzdem kann man dort eine schöne Kindheit gehabt haben. Und dieses Dazwischen, genau darum geht es. Und das vermissen viele Menschen und deswegen erzählen sie auch nicht darüber, weil sie sich natürlich nicht sofort einer Kritik aussetzen möchten, wenn sie über diese Zeit berichten.
Sie waren 3 Jahre alt, als die Mauer gebaut wurde und 30 Jahre alt, als sie fiel. Wie haben Sie den Tag, da waren Sie damals schon Bürgermeisterin von Großpössner bei Leipzig, ne? Wie haben Sie den Tag erlebt?
Ja, ich war genau im Wendejahr, also 1989 bis 1990, von Mai bis Mai, Bürgermeisterin in der Gemeinde Großpössner. Und dann muss man immer wissen, wenn man zu DDR-Zeiten Bürgermeisterin war, dann ist das eine Mangelverwaltung gewesen. Also man hat im Grunde genommen nur den ganzen Tag die Kritik der Bürgerinnen und Bürger gehabt, weil alles nicht funktionierte. Die Straßen waren kaputt, es gab wenig einzukaufen, ab 17 Uhr kein Brot mehr in den Geschäften und. Das heißt, es war eine Mangelverwaltung. Und genau in diesem Jahr war ich halt Bürgermeisterin und ich habe die Wendezeit eben ein Stück anders wahrgenommen, als vielleicht die Menschen, die in Leipzig ca. 100.000 Menschen um den Ring gelaufen sind, sondern ich saß in meiner Gemeindeverwaltung vor so einem alten Fernseher, schwarz-weiß, und habe da angeguckt, was passiert. Und auf der anderen Seite, Großpössner liegt südlich von Leipzig, stand natürlich auf der großen Zufahrtsstraße nach Leipzig die Panzer und niemand wusste wirklich genau, was passiert.
Was ist in diesem Augenblick in Ihnen vorgegangen, als Sie da vor dem Fernseher saßen?
Naja, mit der Botschaft, dass die Mauer gefallen ist, beziehungsweise die Grenze geöffnet worden ist, dann waren das sehr gemischte Gefühle. Auf der einen Seite gab es eine große Euphorie, auch für mich, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt kann man wirklich hinreisen, wo man will, jetzt kann man sich frei entfalten, jetzt kann man die Zukunft gestalten, die Schranken sind weg. Das ist das eine gewesen. Das andere war natürlich auch eine gewisse Sorge um die Zukunft. Ich hatte zu dieser Zeit 3 kleine Kinder. Das heißt, man hat ja auch eine Familienverantwortung. Und insofern war also nicht nur Freude, sondern sofort auch eine gewisse Art von Sorge da.
Sie waren sehr politisch engagiert, die Eltern auch in der DDR?
Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und meine Großeltern, die waren ganz klar glühende Verfechter der DDR. Zumal mein Großvater, der immer gesagt hat, das war so ein alter Spruch, den kennen viele im Osten, dass er gesagt hat, naja, im Westen, da sind die ganzen Nazis und deswegen kann man keinen Kontakt zum Westen haben. Das war so meine Kindheit und zu jedem 1. Mai wurde in unserem Haus geflaggt und es wurden bunte Wimpel aufgehangen. Also er war da sehr überzeugt, dass das System das Einzige ist, was den Faschismus bekämpfen konnte.
Wenn man sich diese Rollen anguckt, die Rollen der Eltern, die Rollen der Großeltern oder auch anderer Verwandten in der DDR, das ist ja in vielen Familien wirklich bis heute ein Tabu, darüber zu sprechen. Wieso?
Naja, ich habe es ja versucht anzudeuten. Auf der einen Seite waren viele Menschen wirklich auch überzeugt, dass das das Beste ist, was es gibt, vor allen Dingen in Richtung Aufarbeitung des Faschismus. Das war so eine Grundhaltung. Im Westen sind die Nazis und bei uns gibt es keine. Und das andere ist, dass man natürlich dann gemerkt hat, dass man im Grunde genommen, das haben die Menschen ja in ihrem Alltag auch bemerkt, dass vieles in diesem System eben nicht funktioniert hat. Und dass es eben nicht so war, dass man frei sich entfalten konnte und dass man seine Meinung sagen konnte. Das haben ja viele Menschen erlebt. Und dieses Dazwischen, das hat es so schwierig gemacht, plötzlich zu sagen, alles, was bis 1989 war, ist nichts mehr wert. Und da ging es übrigens nicht nur um Politik, sondern um Lebensleistungen, die man bis dahin gebracht hat. Und das macht eben das Erzählen über diese Zeit so kompliziert, weil man davon ausgehen muss, dass spätere Generationen das vielleicht gar nicht verstehen können, warum man in diesem System so agiert hat. Und im Grunde genommen für sich so eine Entscheidung getroffen hat, dass das ja richtig war, so zu agieren.
Und wie stark der unsere Familiengeschichten prägt, das besprechen wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Petra Köpping, sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, und mit dem Journalisten Johannes Nichelmann und natürlich auch mit Ihnen, sowie mit Jenny Schmidt, die uns eine Mail geschickt hat und erzählt, ich bin im Westen ohne eigene Ostverwandtschaft aufgewachsen. Als die Mauer fiel, stand irgendwann der Neffe meiner Patentante im Garten. Ist bis heute mein Mann. Seine Westverwandtschaft kenne ich allerdings viel besser als er. Frau Köpping, kennen Sie auch so Liebesgeschichten Ost-West?
Naja, meine eigene auch. Also mein Mann kommt aus Hamburg.
Ach, witzig. Stand ja auch nach dem Mauerfall im Garten.
Na, nicht ganz so. Aber das war einer derer, die eben nach der Wiedervereinigung dann nach Ostdeutschland, nach Leipzig ganz konkret gekommen sind, um dort zu arbeiten, in dem Fall im Umweltforschungszentrum. Und das hat ja sehr viele. Es hat ja einen großen Austausch auch an Bevölkerung gegeben. Also gerade aus Sachsen haben über 700.000 Menschen seit 1990 haben eben Sachsen verlassen. Aus Ostdeutschland sind es über 4 Millionen Menschen. Es sind aber eben auch eine ganze Menge Menschen aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gekommen.
Mhm. Herr Nichelmann, Sie nicken so, als wollten Sie sagen, ja, Liebesgeschichten kann ich auch mit aufwarten.
Ja, ich habe auch schon mal eine Liebesgeschichte erlebt. Ich habe aber auf jeden Fall, was die Ost-West-Geschichte angeht, vielleicht noch interessanter, in meinem Buch auch eine Geschichte. Genau. Und zwar von einem Paar, das sind, die heißen Andreas und Franz. Und Andreas kommt aus dem Osten, Franz aus dem Westen. Und die haben sich in so einer Kneipe in Prenzlauer Berg 87 kennengelernt. Und dann musste Franz ständig über die Grenze rüber. Es war mega anstrengend, weil man bis zu, glaube ich, bis 88, glaube ich, auch immer wieder rüber musste, auf jeden Fall bis Mitternacht. Und irgendwann hat Andreas eben dann die Flucht gewagt und hat dafür aber auch aufgegeben, dass er regelmäßig seinen 4-jährigen Sohn sehen kann. Also ein ganz, ganz schweres Dilemma. Und ist dann, und das also um 10 Kilometer weiterzuziehen, von Friedrichshain nach Schöneberg hier in Berlin. Also das ist ein großes, großes Drama gewesen. Und die Flucht ist auch gescheitert. Das heißt, er war dann 10 Monate im Gefängnis, bis er dann freigekauft worden ist vom Westen. Und dann wenige Monate später ist dann die Mauer gefallen und da stand er nicht im Garten, aber er stand im Kindergarten, um seinen Sohn dann abzuholen, nach über einem Jahr nicht sehen. Also eine ziemlich dramatische Liebesgeschichte, ehrlich gesagt.
Wie ist es ausgegangen?
Die sind immer noch zusammen, tatsächlich.
Bin mal gespannt, ob Joachim Berger aus Rheinland-Pfalz auch eine Liebesgeschichte zu erzählen hat. Schönen guten Morgen, Herr Rieger.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich höre Sie jetzt leider nicht, sondern spreche jetzt sozusagen irgendwie einfach in dieses Telefon, ja?
Ja, gerne.
Ja, okay. Meine Geschichte geht so. Ich saß 89 in Mannheim auf der Couch mit Frau, Katze und Hund. Und wir sahen, wie die Mauer geöffnet wurde, hatten nun auch keinerlei Kontakt in den Osten, waren einmal in einer Studienfahrt in Ost-Berlin. Und das war für mich ein Erlebnis, wo ich so sagte, nee, da will ich nicht mehr hin. War ein grauer Novembertag. Also es war eigentlich eher so, dass man sagte, Frankreich liegt mir. Und dann bin ich mal nach Dresden gefahren, nach Leipzig gefahren und mir gefiel das gut. Es war für mich spannend und war natürlich auch einfach, weil unser System ja drüber gekippt wurde. Und hatte dann 92 in Dresden mich niedergelassen, wurde dort selbstständig. Hab dann viele Menschen kennengelernt, die anders denken, die anders sind. Wir haben uns dann auseinandergelebt, meine Frau und ich. Sie ging dann zurück, ihr hatte das nicht gefallen, sie hat es nicht ausgehalten, sage ich jetzt mal. Ich blieb in Dresden, bin immer noch in Dresden, habe dann so meine 5 besten Freunde, die man vielleicht so im Leben braucht und hat, sind alle mit Menschen, die in Ostdeutschland groß wurden. Habe dann viel dazu gelernt, über Lebensgeschichten, über Erziehung, wie man aufwächst, habe meinen Horizont unheimlich erweitert. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk eigentlich und letztlich auch privat ins Glück geführt und beruflich in den Erfolg. Also eigentlich, ja, so wie ich immer denke, das kann eigentlich, warum habe ich das verdient, ne? Oder warum habe ich das bekommen?
Eine sehr, sehr schöne Geschichte, die Sie da erzählen, Herr Rieger. Ich hoffe, dass Sie jetzt, ich hoffe, dass Sie meine Frage jetzt hören können. Sie haben 2 wichtige Stichworte genannt. Sie haben gesagt, ich habe Menschen kennengelernt, die anders denken, die anders denken und anders sind. Inwiefern sind die anders?
Ich verstehe Sie weder am Telefon noch.
Ja, okay.
Radio habe ich zurückgedreht.
Ich gebe die Frage einfach mal an Frau Köpping weiter, denn das ist ja sicherlich etwas, Frau Köpping, womit viele Ostdeutsche konfrontiert werden im Austausch, in den Gesprächen. Ihr seid einfach anders. Die Wessis natürlich auch. Ihr seid anders, ihr denkt anders. Gilt das noch? Erste Frage. Zweite Frage, wenn ja, inwiefern?
Also ich glaube schon, dass das gilt. Die Menschen in Ostdeutschland sind anders sozialisiert. Also dort zu der DDR-sozialistischen Erziehung gehörte, dass man eben die Gesellschaft in den Vordergrund stellt und nicht das Individuum. Und das ist heute genau umgekehrt. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben sich selber auf der einen Seite, ich sage es jetzt mal positiv, nicht so wichtig genommen hat und auf der anderen Seite natürlich ein Selbstbewusstsein, was man braucht, um in der Gesellschaft klarzukommen, auch nicht so gut entwickelt hat. Also es hat immer wie alles im Leben 2 Facetten. Mhm. Und dieses Selbstbewusstsein, das merkt man heute noch, gerade wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht oder um andere Dinge, dass Ostdeutsche immer überlegen, kann ich alle 100% dieser Anforderungen, die gestellt werden, erfüllen? Und die fragen nicht, also gut, ich kann 80%, die 20 lerne ich dazu, das würde jetzt jemand aus Westdeutschland machen. Also das ist so ein Unterschied, den man ganz klassisch heute noch merkt. Und deswegen bin ich immer jemand, die sagt, Mensch, Ostdeutsche, ihr habt inzwischen so eine, auch so eine Entwicklung genommen und so viel geleistet in den letzten Jahren, habt dieses Selbstbewusstsein, wir können mindestens genauso viel. Und das ist so ein Punkt, der uns wirklich tatsächlich unterscheidet. Und das andere, das vermissen viele Menschen aus Ostdeutschland, das ist eben so eine Art Gemeingefühl, Gemeinschaftsgefühl, was natürlich mit dieser Art Erziehung einhergeht, was oft eine Notgemeinschaft war. Ich mache es mal einem schönen Beispiel.
Ja.
Wenn Sie eben zum Beispiel beim Nachbarn, über den Sie sich geärgert haben, weil der sein Auto immer falsch parkt oder weil am Gartenzaun ja, der Apfelbaum über den Zaun ragt oder ähnliches, da wird heute geklagt. Zu DDR-Zeiten hat man sich lieber auf die Lippe gebissen und hat zu Hause mal gemeckert, dass der Nachbar einen schon wieder geärgert hat. Aber man brauchte den. Der hatte vielleicht die Bohrmaschine, die man selber nicht hatte. Und deswegen musste man sagen, da ärgere ich mich zwar über den, aber wenn ich rausgehe, bin ich freundlich. Mhm. Das hat was Gutes und was Schlechtes. Man hat natürlich viele missmutige Dinge einfach unterdrückt. Aber auf der anderen Seite ist es eben wegen solcher Dinge auch nicht zum Rechtsstreit gekommen.
Ja.
Und ich glaube, dass das ein Unterschied ist zur heutigen Gesellschaft, dass die Menschen eben sehr für sich leben und sehr ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Und dieser Gemeinschaftssinn, der durchaus vorhanden war in der DDR, einfach nicht mehr da ist.
Herr Nichelmann.
Ist ganz interessant, weil ich werde das auch zurzeit ganz oft gefragt, wo merken Sie denn noch Ost- und Westunterschiede in Ihrer Generation? Ehrlich gesagt, nicht so wirklich der einzige. Also man kann es fest daran machen, wenn jemand aus in meinem Alter, also so um die Wende herum geboren, aus dem Westen kommt, dass er oder sie überhaupt gar keine Idee davon hat, was es mit diesem Osten eigentlich auf sich hat, sondern eher in so einem, dass es dunkel-deutschlandmäßig verhangen ist. Das ist das, was ich sehr oft erlebe, auch bei Freunden von mir, die aus Nordrhein-Westfalen oder aus Hessen beispielsweise kommen, dass die eigentlich sich noch damit noch nie so wirklich beschäftigt haben, weil es auch in der Schule nie Thema war und es einfach sehr weit weg und nicht so interessant war. Das ist so ein Eindruck, den ich hin und wieder gewonnen habe. Natürlich nicht bei allen, aber bei ziemlich vielen Leuten.
Herr Rieger aus Rheinland-Pfalz hat sich sehr angenähert, lebt heute glücklich in Dresden und hat uns von seinem Glück erzählt. Ganz herzlichen Dank, Herr Rieger, für diesen Anruf. Frau Köpping, Sie schreiben ja in Ihrem Buch, oder Sie stellen die Frage, mich interessiert, warum sind das Misstrauen in und die Distanz zu Demokratie und Politik in Sachsen und Ostdeutschland so groß? Welche Antwort haben Sie gefunden im Gespräch?
Also es gibt dafür natürlich viele Antworten. Auf der einen Seite kommen die Menschen, die heute im vereinten Deutschland leben, aus einer Diktatur. Das heißt, die Meinung und das, was sie gedacht haben, das war weder gefragt noch gewünscht. Das heißt, sie hatten sich anzupassen dem, was die Staatsregierung, die DDR-Regierung damals vorgegeben hat. Und heute wird erwartet, dass man sich einmischt, dass man demokratische Prozesse mitgestaltet, dass man seine Meinung sagt, dass man auch ein Veto einlegt, dass man sagt, wo man nicht einverstanden ist. Das ist schon mal ein richtiger Kulturwandel. Und das Zweite ist natürlich, dass die Menschen in Ostdeutschland, die sich engagiert haben im System der DDR, dass die sagen, oh, dafür bin ich gestraft worden. Ich war SED-Mitglied oder ich war in der Gewerkschaft und für mich kommt eine neue Parteimitgliedschaft oder eine neue gewerkschaftliche Mitgliedschaft einfach nicht mehr in Frage. Das sieht man auch an Statistiken, an den Werten, dass Parteimitgliedschaften in Ostdeutschland wesentlich geringer sind als in Westdeutschland. Das sieht man auch an Gewerkschaften.
Ja. Aber warum? Und also hat man schlechte Erfahrungen gemacht?
Natürlich,
oder?
Natürlich. Das hängt damit zusammen, dass man für das, was man zu DDR-Zeiten gemacht hat, im Grunde genommen ja verurteilt wird. Und das hat zur Folge, dass man sagt, da halte ich mich raus, da werde ich mich nicht mehr engagieren. Und natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Auch ich selber musste nach 1990 erstmal für mich selber entscheiden, wo geht es denn lang, was will ich denn für mich? Ich habe da auch eine gewisse Zeit gebraucht und manche Menschen haben sich dann wieder engagiert, aber viele in Ostdeutschland eben nicht. Und das ist ja so eine Sache, wo ich sage, wir Ostdeutsche, wir müssen auch selber jetzt dazu beitragen, dass diese Unzufriedenheit, diese unausgesprochenen Vorwürfe, die im Raum stehen, dass wir die miteinander diskutieren. Ich mache das seit 2 Jahren, seit es das Buch gibt, ganz intensiv. Und ich erfahre dort wunderbare Geschichten. Und ich finde, dass dieses Miteinanderreden, sich untereinander verstehen, und zwar nicht unter dem Vorwurf, dass man sich sofort beleidigt oder dass man sofort sagt, warum hast du das gemacht, also diese Vorwurfshaltung einnimmt, sondern dass man auch versucht, ein Stück weit zu verstehen.
Begegnen Sie aber diesen Vorwürfen? Also kommen Leute und sagen, warum waren Sie denn in der Partei, warum sind Sie Bürgermeisterin geworden in dem System, begegnet Ihnen das? Und was sagen Sie dann, wenn das begegnet?
Absolut. Also erstmal in meiner Region, wo ich bin, habe ich aus dem Thema nie Geheimnis gemacht. Ich habe immer offen drüber gesprochen, wenn man in meine Internetauftritte geht oder Ähnliches, findet man das auf der einen Seite immer. Und viele Menschen kennen mich hier. Aber wenn ich zum Beispiel in Westdeutschland bin oder gerade jetzt, ich habe ja als Bundesvorsitzender mit Boris Pistorius zusammen kandidiert für die SPD, da kam das schon hin und wieder. Wie konnte man denn? Und das geht doch gar nicht. Und solche Menschen kann ich nicht wählen. Dem kann ich mich natürlich auch nicht widersetzen. Aber diejenigen, die das ein Stück weit hinterfragen, warum man das gemacht hat und warum das so war, mit denen diskutiere ich auch. Und da kommt auch oft Verständnis. Beide Seiten. Es gibt Unverständnis, es gibt Verständnis.
Der Mauerfall beschäftigt uns heute bei Deutschlandfunk Kultur mit den Gästen Petra Köpping, SPD-Politikerin und Autorin des Buches Integriert doch erstmal uns, und mit dem Kollegen Johannes Nichelmann, der in seinem Buch Nachwendekinder davon erzählt, wie sie und andere Nachwendekinder mit ihren Eltern über deren Leben in der DDR ins Gespräch kommen wollten. Und sie schreiben, es fühlt sich seltsam und falsch an, bei den eigenen Eltern nachzubohren. Inwiefern seltsam und falsch?
Naja, ich glaube, dass oft Signale ausgesendet werden, die eben Grenzen aufweisen, insofern als dass man irgendwie da nicht mehr nachfragen kann. Man hat ja als Nachwendekind quasi nur so ein Gefühl mitbekommen. Leute der dritten Generation Ost, die ja so ein bisschen älter sind, die noch irgendwie, weiß ich nicht, zur Schule eingeschult worden sind oder so in der DDR, die haben noch ein anderes Bild. Aber als Nachgeborener gibt es nur dieses schwere 90er-Jahre-Gefühl beispielsweise. Also bei mir war das so, ich saß dann mit meiner Oma auf dem Arbeitsamt und es gab so Wörter wie ABM oder irgend solche Dinge, die eben immer irgendwas Ungutes bedeuteten. Und irgendwie ist immer das Gefühl da, man kratzt irgendwelche Wunden auf, die man nicht aufkratzen soll, und lässt es dann irgendwie lieber in Ruhe. Das beschreiben auch Soziologen, die zu dieser Generation forschen, als so einen ganz besonders festen Kitt, der eigentlich ungewöhnlich ist zwischen Generationen. Also man könnte ja meinen, das sind einfach jetzt so die neuen Generationen, und die sagen jetzt zu den Eltern, wie konntet ihr nur, was habt ihr da getan oder sonst was. Das findet aber, glaube ich, ganz wenig statt, weil viele eben da sehr, sehr vorsichtig sein wollen, um eben da nicht alte Wunden aufzureißen. Und das ist ein ganz schöner Prozess, das tatsächlich zu machen dann.
Ja. Wie gesprächsbereit war die Oma?
Da läuft alles gut. Wir unterhalten uns auch rege.
Aber der Opa war eine andere Nummer, ne?
Das ist andere Großeltern. Verschiedene, das sind ja zwei Großelternpaare. Genau, bei den anderen Großeltern, mit denen habe ich tatsächlich, also mit dem Großvater, der ist ja gestorben, das beschreibe ich in dem Buch. Das war ja auch mit so einem Auslöser, auf diese Recherche zu gehen. Da gab es tatsächlich nie ein Gespräch. Mit den anderen Großeltern auf jeden Fall.
Dieser Opa Martin, der ist mir im Gedächtnis geblieben durch ihr Buch, also mit Professorentitel und sehr hohen Erwartungen an sich und anderen, andere. Warum hat er das abgelehnt, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen?
Ich glaube, es kam tatsächlich einfach nicht zum Gespräch. Vielleicht hätte er mit mir gesprochen, aber wir hatten nicht so den besten Draht zueinander. Deswegen habe ich die Chance einfach verpasst, ihn überhaupt fragen zu können. Ich glaube, wir haben uns, bevor ich ihn am Sterbebett besucht habe, 15 Jahre lang nicht gesprochen und nicht gesehen. Das heißt, und da war es natürlich noch kein Thema für mich. Deswegen ist diese Chance leider verpasst worden. Sehr ärgerlich.
Frau Köpping, wie war das mit Ihnen und Ihren drei Kindern? Was wollten die von Ihnen wissen?
Naja, zwei Kinder sind ja richtig in der DDR noch geboren, 1977 und 1980. Und der dritte Sohn, der ist ein Jahr älter als der Herr Nichelmann. Und der hat natürlich andere Fragen als die beiden Erwachsenen, also großen Kinder. Weil die einfach eine ganze Zeit miterlebt haben und selber mit auch diese Wende und was sich alles verändert hat, mit selber erfahren haben. Der jüngere Sohn, der fragt schon nach, wie das gewesen ist und wie man überhaupt Bürgermeister wurde und warum ich das gemacht habe. Also ich bin da ein Pragmatiker. Ich habe einfach gesagt, das ist eine Arbeitdienst in meinem Ort. Die finden keinen Bürgermeister, weil das eben eine Verwaltung des Mangels war. Und ich habe eine Ausbildung dafür, also mache ich das jetzt. Also ich bin ja nicht aus politischen Gründen habe ich das nicht gemacht, sondern ich habe das gemacht, weil es pragmatisch war und mir in meiner Familien- und Lebenssituation gut dazu passte und ich natürlich eine Idee hatte, wie man dieses Dorf, in dem ich Bürgermeisterin war, entwickeln kann. Also insofern eine ganz andere Herangehensweise, und wenn man die erklärt oder erläutert, und das ist vielleicht ein Unterschied zu Herrn Nichelmann, also wir unterhalten uns sehr offen über diese Thematiken und reden da sehr gerne darüber, sowohl über die Erfahrung, die man natürlich in negativer Weise gemacht hat, bis hin zu dem Positiven natürlich auch.
Und was für eine Idee hatten Sie für Ihr Dorf? Wie wollten Sie es entwickeln?
Naja, also in meinem Dorf, das ist Großpösener, südlich von Leipzig, da gab es eine Gemeinde mit 3000 Einwohnern, zum Beispiel keine Kaufhalle. Das war ein großes Thema, weil eben wenig Einkaufsmöglichkeiten auch schon zu DDR-Zeiten da waren. Und ich habe wirklich in einer kurzen Zeit mit Firmen und mit der Landwirtschaft, die es da gegeben, das hieß LPG zu DDR-Zeiten, dort haben wir also wirklich eine Kaufhalle gebaut, in einer ganz kurzen Zeit. Ich war ja nur ein Jahr Bürgermeisterin. Und das war einfach, da haben sich die Menschen drüber gefreut. Und auf der anderen Seite sind natürlich gerade in dieser Zeit Menschen in den Westen gegangen. Das heißt, die haben Ausreiseanträge gestellt und das ging teilweise auch ziemlich schnell in den 89, also zu Beginn 89, im Mai, Juni. Und dann standen plötzlich diese leeren Häuser da. Und man hat gemerkt, wie dieser Kampf war, und dann muss man sich das vorstellen, dann kam die Wiedervereinigung und die Menschen, die ihr Haus dann im Grunde genommen aufgegeben hatten, die haben also kaum Geld dafür bekommen, die kamen dann, als ich 94 wieder Bürgermeisterin in der gleichen Gemeinde wurde, dann ordentlich gewählt, die kamen dann zurück und sagten, ja, ich will jetzt mein Haus zurückhaben. Weil plötzlich war ja ein Haus, was zu DDR-Zeiten überhaupt nichts wert war. Eigentlich war das Beste, was einem passieren konnte, eine Neubauwohnung mit einer Fernheizung. Und dann hatte man plötzlich dieses Haus, was einen Wert hatte nach der Wiedervereinigung. Das waren also schwere familiäre Schicksale, die dahinter gestanden haben, und großer Ärger, den man natürlich als Bürgermeister auch in der neuen Zeit dann abfangen musste.
Linda Bukschewski ruft uns an aus Mannheim. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Die Wende habe ich erlebt, also die Mauerfall, aufregenderweise mit einem Journalistenkollegen auf dem Sofa tatsächlich. Wir haben nur Radio gehört und dann haben wir gesagt, okay, machen wir schnell Fernsehen an. Dann war es bei Hof, klar, in Bayern. Ich war damals in Nürnberg und dann haben wir nur gestaunt und wir haben uns unglaublich gefreut und ich habe auch geweint vor Freude. Ein Jahr später bin ich als Dozentin tatsächlich bei VWL, BWL, als junge Frau, damals um die 30 eben, nach Erfurt, und es war sehr aufregend in Thüringen und durfte Menschen, die keine Arbeit hatten, eben nach der Wende um die 50 herum, für mich peinlich, denen aber auch viel lernen dort, zeigen oder sagen, erklären, was VW, also Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre ist. Und ich bin da reingegangen mit einer offenen Einstellung und habe gesagt, ich sage nicht, wie es immer geht, ich habe nur erklärt, das ist die Theorie und so, wie ich es auch erlebt habe. Und habe Zeitungen gelesen mit denen und habe gesagt, schaut doch mal rein, was da von der Theorie, was ihr da wiedererkennt. Habe denen einen Raum aufgemacht, konnten sich dann hinstellen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und haben selbst erklärt, was sie erlebt haben und was sie da erkennen und was sie darunter verstehen. Und dann war ich sehr peinlich berührt durch die Geschichten eben des Mangels. Und war da auch den Tränen nah und habe gesagt, es tut mir sehr leid, ich schäme mich, ich muss das so sagen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das lernen darf, und habe auch verstanden, dass Menschen in zwei Diktaturen gelebt haben im Osten, klar. Also unter Hitler, dann später eben in der Diktatur der DDR und jetzt vielleicht zum Teil auch nochmal unter den Tisch gezogen wurden, aus deren Sicht eben durch diese Besitztümer, die nicht geklärt waren, und auch durch wirtschaftliche Entwicklungen. So, und dann habe ich sehr viel gelernt dort. Das war ein reger Austausch. Ich bin dankbar dafür.
Was haben Sie gelernt, und Frau Bukschewski?
Die Eltern kommen aus Breslau, der Vater, die Mutter aus auch Ost-Berlin. Die Großeltern sind über die Ostsee geflohen. Es ist eine Offenheit da und ich trenne das nicht. Das ist, also für mich gehört es genauso zu Deutschland. Ja, ich trenne es nicht und das ist eine Bereicherung, ganz einfach.
Und was haben Sie gelernt? Was ist so das Ergebnis von all dem? Also von diesen vielen Gesprächen, Sie waren ja, beide Seiten waren da ja offensichtlich sehr, sehr offen, also die Studenten genauso wie Sie.
Ja, natürlich, es war klar, es gibt noch viel zu tun, das habe ich mitgenommen. Das heißt, also es gibt noch viel voneinander zu lernen und das hat sich im Grunde genommen auch so weiterentwickelt. Und es hat sich angenähert. Also das heißt, viele Firmen ja jetzt im Osten sind auch sehr anerkannt. Viele Menschen haben auch mehr ein Gesicht. Das Resümee immer noch mehr und immer wieder im Gespräch bleiben. Das, was jetzt, Rundfunkanstalten auch praktizieren, dass sie hinfahren. Also das ist sehr wichtig, glaube ich, dass die Menschen, die sich zum Teil vergessen fühlen, zu Recht, zum Teil haben sie nicht gelernt, selbstständig zu sein, voneinander lernen noch und noch mehr und immer wieder im Gespräch bleiben, denke ich. Das ist das Resümee, ja.
Frau Köpping, nach 30 Jahren immer noch im Gespräch bleiben, manchmal könnte man ja denken, auch jetzt ist so eine Generation rumgegangen, eigentlich müssten wir es jetzt alle kapiert haben, haben wir aber nicht, ne?
Ja, das haben wir.
Nee, Frau Köpping wollte ich kurz fragen.
Ja, Frau Köpping. Wir sind noch drin, also wie die Gesprächsteilnehmer bei Ihnen auch gesagt haben, wir sind ja über Generationen hinweg doch Traumata entstanden und das nicht reden können, und das hängt ja noch in einem drin. Also auch wie der eine Schriftsteller jetzt gesagt hat, er hat nicht die Gelegenheit genutzt. Ich denke, das ist generell wichtig. Ich denke, das kann ich nicht einfach so wegstreichen. Ja.
Petra Köpping würde ich gerne noch dazu hören.
Ja, okay. Also ich glaube schon, dass die Menschen gerade in den 90er Jahren erstmal sehr viel mit sich selber zu tun hatten. Wenn Sie Menschen in Westdeutschland fragen, was sich seit der Wiedervereinigung für sie geändert hat, da werden Ihnen viele sagen, gar nichts. Wenn Sie Menschen in Ostdeutschland fragen, dann werden die Ihnen sagen, alles hat sich verändert. Und genau das ist der Punkt. Also vom Alltag, wenn ich einkaufen gehe, plötzlich hatte ich einen völlig neuen Supermarkt. Vorher hatte ich eine Kaufhalle mit einem Stück Butter, also einer Sorte Butter im Angebot oder Ähnlichem. Und diese Vielfalt erstmal zu leben, das andere ist, den Alltag auf die Reihe zu bekommen. Wie geht's weiter? Viele hatten ja gute Berufsabschlüsse, die dann nach der Wiedervereinigung nichts mehr wert waren. Wenn ich eben Textilfacharbeiterin war und es gab keinen Textilfachbetrieb mehr, dann nützte mir die Ausbildung einfach nichts. Das betrifft übrigens auch die sogenannten Eliten an Universitäten oder an Einrichtungen. Alle, die in Führungspositionen gewesen sind, sind ja abgelöst worden. Man wollte ja auch die Veränderung an den Universitäten. Und insofern mussten alle sich ehrlich gesagt erstmal um sich selber kümmern. Wie geht es für mich und meine Familie weiter? Arbeitslosigkeit in dem Sinn kannte man zu DDR-Zeiten nicht. Da konnte man aus dem Betrieb in einen anderen umgesetzt werden, aber war nicht arbeitslos. Mhm. Und dieser Gang aufs Arbeitsamt, das war was ganz Schlimmes für die Menschen in Ostdeutschland, weil das plötzlich, eine 30-Jährige, es wurde gerade so schön beschrieben von Frau Buschke-Eschewski, weil die Menschen kamen aufs Arbeitsamt, da saß eine 30-jährige junge Frau und sie selber waren vielleicht 50, hatten viel Lebenserfahrung und alles, was sie bisher hatten, war nichts wert. Und gleichzeitig mussten sie alles offenlegen, was vielleicht an irgendeiner Form von, ich will nicht von Vermögen sprechen, weil das hatten die Ostdeutschen nämlich gar nicht, sondern einfach an Rücklagen hatten, musste alles offengelegt werden. Das war eine unheimlich schambehaftete Zeit für die Menschen, die auch was mit Diskriminierung ihrer eigenen Lebenserfahrung, mit der Wertschätzung ihrer Lebenserfahrung zu tun hatte. Und insofern hatten sie wenig Zeit, sich um die gesellschaftlichen Veränderungen zu kümmern.
Frau Buschke-Eschewski, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Ich möchte noch Martina Felixiak und ihre Mail mit reinbringen. Sie sagt, eine der stärksten Prägungen war die Erleichterung, dass ich, / wir uns keine Gedanken mehr über Ausreiseanträge oder Abhauen und all das machen mussten. Ich war auch erleichtert, dass ich meine Freunde nicht mehr in den Westen verliere. Wir wussten ja nicht, wann sie wieder einreisen dürfen. Am besten ist es, dass alles so gekommen ist, wie es ist, auch wenn es nicht bei allen so gut gelaufen ist wie bei mir. Dankeschön, Martina Felixiak, für diese Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Denn heute sprechen wir darüber, wie stark der Mauerfall unsere Familiengeschichten geprägt hat. Und wir freuen uns auch auf Ihre Anrufe unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Bei Deutschlandfunk Kultur, wo wir heute fragen, wie der untergegangene Staat in uns und unseren Familien nachwirkt. Und um das herauszufinden, hat der Journalist Johannes Nichelmann eine Reise zu Nachwendekindern unternommen und festgestellt, vielen der Nachwendekinder fehlt das biografische Fundament. Wie war denn Ihr biografisches Fundament, Herr Nichelmann?
Ja, nicht so, also was das Thema DDR angeht, nicht so ausgeprägt tatsächlich. Also es wurde, abgesehen von den Anekdoten, von denen wir vorhin gesprochen haben, nicht so wahnsinnig viel erzählt, was auch kein Problem war, bis zu dem Tag, an dem wir dann, da war ich 12 Jahre alt, fast 13, nach Bayern gezogen sind. Also von Ost-Berlin in den Norden von Augsburg. Und dort wurde ich auf einmal eben der Ostdeutsch. Also da war es auf einmal Thema. Bis dahin war es wirklich wahnsinnig egal. Und ich musste mich verhalten und rechtfertigen zu Dingen, mit denen ich bislang keine Berührung hatte, mit denen ich nichts zu tun hatte. Also eben mit der DDR. Ich wurde gefragt, ob wirklich alles schwarz-weiß war im Osten, ob man nichts zu essen hatte, ob man nicht rennen durfte und sonst erschossen worden ist. Das waren wirklich Fragen. Oder die Frage, warum ich denn kein Ossisch spreche beispielsweise. Also gemeint
kein
war,
Ossisch.
Kein Ossisch, gemeint war Sächsisch. Aber ich meine, das
so
war
wie
ja
ich,
auch,
ja.
das war ja auch erst so 12, 13 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und ich glaube, dieses Nest, in das wir da gezogen sind, da ist einmal noch nicht so viel hingekommen zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, heute wäre das vielleicht auch ein bisschen anders. Jedenfalls war das Problem, dass ich überhaupt nicht mitreden konnte und dann auch angefangen habe, eben was zu verteidigen, was ich überhaupt nicht verteidigen konnte, weil ich es eigentlich gar nicht kannte, aber natürlich auch nicht wollte, dass ich aus so einem Schurkenstaat komme, wie es mir da eben jeden Tag gesagt worden ist. Und zwar nicht nur von den Mitschülerinnen und Mitschülern, sondern auch von meinem Klassenlehrer, der dann gesagt
Danach
hat.
Danach wollte ich fragen, wie waren die drauf? Also waren die auch voller Vorurteile oder mit wenig Kenntnis gesegnet?
Also mein Klassenlehrer auf jeden Fall, würde ich sagen, der hat dann, als meine Schulnoten wirklich richtig abgerauscht sind, zu meiner Mutter gesagt, ist ja kein Wunder, weil sie kommen ja eben aus dem Osten. Also da ist die Hauptschule jetzt schon die bessere Alternative für ihren Sohn.
Da sind die Dovis.
Ja. Und der hat dann auch noch eine neue Mitschülerin, die aus Görlitz kam, direkt neben mich gesetzt mit den Worten, hier, der kommt auch aus dem Osten, ihr werdet euch bestimmt super verstehen. Das Problem war, dass dieses Mädchen wirklich rechtsradikal war, und zwar bis unter den Scheitel. Das war wirklich, die hatte einen Hitler auf ihrem Handy hinten als Konterfei drauf. Die hatte eine Bomberjacke an. Die hat immer von den glorreichen Wehrmachtsgeschichten ihres Großvaters erzählt. Und ich war damals völlig verwirrt, weil ich dachte, okay, warum müssen wir uns jetzt miteinander identifizieren? Also es war eine große, da war ich 13 Jahre alt, eine große, große Fragezeichen, die sich damals aufgetan haben. Und ich glaube, hätte es mehr Gespräche darüber gegeben, was die DDR nun wirklich war, alles zwischen diesen beiden Extremen, die wir vorhin schon besprochen haben, hätte das an diesem Punkt geholfen. Und ich merke auch bei Lesungen jetzt auch, dass es ziemlich vielen Leuten so ging in meinem Alter. Das ist ganz interessant.
Also ein Leben ohne DDR und trotzdem Ossi sein.
Das richtig, genau. Also ja. Ich glaube, man wird in meiner Generation nicht so als Ostdeutscher geboren. Also ich wache nicht morgens auf und sage, juhu, ich bin ein Ostdeutscher, sondern eher Berliner, Deutscher, Europäer. Aber ab irgendeinem Punkt war das eben so da, dass ich mich da irgendwie mit beschäftigen musste, warum bin ich denn jetzt Ostdeutscher, was ja bis heute bleibt. Ich meine, wenn Landtagswahlen sind, wenn Dinge passieren wie in Chemnitz 2018, dann ist ja gleich der Osten.
Der Osten hat gewählt.
Der Osten hat gewählt, genau. ARD-Brennpunkt zur Brandenburg- und Sachsenwahl dieses Jahr. Und das ist, glaube ich, ganz schlimm für ganz viele, weil Leute aus Rügen haben mit Leuten aus dem Thüringer Wald wirklich kulturell nicht so viel gemein. Also es sind große Unterschiede wie zwischen Kiel und Heidelberg oder so. Das ist ein Problem.
In Weimar wartet Joachim Kegler. Schönen guten Morgen, Herr Kegler.
Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße euch.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist Ihre Geschichte, Herr Kegler?
Meine Geschichte zum Mauerfall. Meine Frau stammt aus dem ehemaligen Grenzgebiet zu Niedersachsen. Und der 9. November war ja ein Wochentag.
Donnerstag, ne?
Genau. Und ich musste also warten bis zum Wochenende, weil ich ja arbeiten musste und auch wollte. Und wir sind dann am Samstag in den Harz gefahren. Meine Frau stammt aus Appenrode, das ist gegenüberliegend von Bad Harzburg. Und als wir am Samstag da hochkamen, hatten die über die Äcker provisorisch eine Brücke gebaut, hatten den Grenzzaun abmontiert und wir konnten rüber. Und ich bin nach Goslar gefahren mit meiner Familie. Und wir waren dort auf dem Hauptpostamt. Und da waren unzählige Menschen. Das Hauptpostamt war voller Menschen. Davor standen eine riesige Menschentraube. Und die wollten alle ihr Begrüßungsgeld holen. Mhm. Und ich denke, was ist denn hier los? Und die D-Mark, das war wirklich diese Währung, nach der sich jeder in der DDR sehnte. Und die wenigsten hatten sie. Also wer nicht Westverwandtschaft hatte, ich hatte zwar Westverwandtschaft, aber die D-Mark floss trotzdem nicht zu uns. Und das war also im Grunde genommen in der DDR das zweite Zahlungsmittel. Und für mich war beeindruckend die Freundlichkeit der Menschen in Niedersachsen, wie freundlich uns begegnet wurde, als wir da mit dem Trabi über die ehemalige innerdeutsche Grenze tuckerten und wie herzlich wir begrüßt worden sind in Niedersachsen. Und auch in Goslar, diese herrliche Stadt am Harz, wie koordiniert und wie freundlich das alles in dem Hauptpostamt ablief mit dem Begrüßungsgeld. Und das war also so für mich beeindruckend, dass ich gesagt habe, so habe ich mir den Westen nicht vorgestellt.
Wie hatten Sie sich denn den Westen vorgestellt? Sehr viel kühler und emotionsärmer?
Ich muss Ihnen etwas zu meiner Biografie sagen. Ich stand 1981, 82 als Grenzsoldat an der innerdeutschen Grenze zu Niedersachsen. Aha. Und dort, wo ich stand, war ein Beobachtungspunkt des Bundesgrenzschutzes. Und da kam mitunter der Bundesgrenzschutz in weißen Mercedes-Limousinen und da waren Frauen in Pelzmänteln und die öffneten die Pelzmäntel und unter den Pelzmänteln war nichts. Und die riefen dann zu uns Grenzsoldaten, das können wir alles haben, wenn er rüberkommt. Und das hat mich schon ein bisschen abgestoßen.
Ja.
Das ist tatsächlich passiert. Das ist ja unglaublich.
Habe ich auch noch nie gehört.
Das ist passiert, aber in der deutschen Grenze von bundesdeutscher Seite aus, in Niedersachsen.
Wie gut, dass Sie dann auch in der Tat die andere Seite kennengelernt haben, Herr Kegler. Der Herr Nichelmann hat eben aufgezeigt, als Sie anfingen zu erzählen, Herr Nichelmann.
Ich habe mich nur gefragt, interessiert, Sie erzählen diesen 9. November eben nicht aus der Berliner Perspektive, die ja in dem medialen Fokus steht. Also wir kennen ja eigentlich nur die Bilder. Ich kenne sie nur von der Bornholmer Straße, vom Brandenburger Tor. Wie ist es für Sie, Herr Kegler? Haben Sie den Eindruck, dass diese Nacht eigentlich zu sehr aus der Berliner Sicht erzählt wird und Geschichten eben vom Land kaum vorkommen? Weil da ist die Mauer ja nun mal auch gefallen.
Ganz genau. Der Blick ist viel zu stark auf Berlin gerichtet. Und ich muss einfach sagen, wir aus der Provinz, wir liebten die Berliner gar nicht. Aus folgendem Grund. Die waren immer etwas hochnäsig und arrogant und überheblich, weil man in Berlin zu DDR-Zeiten alles hatte. Alles wurde aus der Provinz nach Berlin geschafft. Die hatten relativ gute Versorgung, die hatten relativ volle Läden. Dazu gingen sie letztendlich auf die Straße, rebellierten. Und wir hier in der Provinz hatten wesentlich weniger. Und wir hatten überhaupt kein Verständnis dafür, warum die Berliner so rummurkten, sage ich jetzt mal mit meinen Worten.
Petra Köpping, wurde in Großpösna auch ähnlich auf die Berliner geguckt?
Naja, aus anderen Gründen vielleicht, weil alle Bauprogramme und alles, was es an Material gab, das ging nach Berlin. Es wurden ja neue Neubaugebiete gebaut und insofern blieben alle Maßnahmen, die man eben zum Beispiel in Leipzig auch dringend gebraucht hat. Es gab ja 1989 nochmal den Film Dächerdicht in Leipzig. Ist Leipzig noch zu retten? Und insofern hat man den Unterschied schon sehr stark gesehen, also wie man Berlin gepusht hat und wie die anderen nicht nur ländlichen Regionen, sondern vor allen Dingen großen Städte links liegen gelassen worden sind.
Herr Kegler, ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Weimar. Und Johannes Nichelmann, bei mir hängt noch, dass Sie in so einem Dorf in Bayern dann zur Schule gegangen sind, als Sie 12, also Sie sind dann dahin gezogen, als Sie 12 Jahre alt waren.
Ja.
Es ist besser geworden, als die nächstgrößere Stadt kam? Oder?
Ja, wir sind dann nach einem Jahr tatsächlich schon wieder umgezogen in das nächste größere Dörfchen, also es war eine Kleinstadt. Da gab es die Probleme am Anfang auch, aber also ich glaube, das hat sich da schon deutlich verändert. Da waren auch andere Lehrer. Es war einfach ein schlechter Start in der Schule. Es war auch so, dass da tatsächlich in der ersten Schule Lehrer waren, die auch aus Berlin kamen, auch aus Ostberlin, die gesagt haben, Johannes, bitte erzähl's nicht weiter, ich komme auch von da, aber jetzt integriere dich mal. Jetzt fang mal an, hier irgendwie mitzumachen. Und das fand ich, ich habe damals überhaupt nicht verstanden, was dieses Wort integrieren, was es damit auf sich hat und was sie von mir wollen. Aber das war tatsächlich damals Thema und genau, das war interessant.
Das ist nochmal eine schöne Brücke, da können wir noch mal kurz Werbung machen, Petra Köpping, für ihr Buch Integriert doch erstmal uns, eine Streitschrift für den Osten. Warum Sie das Buch so genannt haben, das klären wir nach 10 Uhr, denn bis 11 Uhr sind Sie beide ja bei uns zu Gast zum Thema der Mauerfall und seine Folgen, wie stark prägt er unsere Familiengeschichten. Darüber reden wir mit Petra Köpping, der sächsischen Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, und Johannes Nichelmann, Journalist und Kollege, der das Buch Nachwendekinder geschrieben hat. Und wir freuen uns sehr auf Ihre Anrufe, auf Ihre Erzählungen, wie Sie es erlebt haben, wie Sie auch innerhalb der Familie oder auch mit Freundinnen und Freunden gesprochen haben über diese Zeit. Rufen Sie uns an 0800 22 54 22 54. Wenn Sie lieber schreiben, dann bitte an gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Einen schönen guten Morgen. Wie vermittelt man ein Land, das es nicht mehr gibt, das aber in den Erfahrungen weiterlebt? Das ist heute am 30. Jahrestag des Mauerfalls unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir tauschen uns darüber aus, wie die verschiedenen Generationen die Wende erlebt haben. Mit der SPD-Politikerin und sächsischen Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping und mit dem Kollegen hier von Deutschlandfunk Kultur und Journalisten Johannes Nichelmann, der das Buch Nachwendekinder geschrieben hat. Und natürlich interessieren uns auch Ihre Erfahrungen. Sie können uns anrufen, kostenlos unter 0800 22 54 22 54 oder eine Mail schicken, so wie Katrin Berger. Es gibt so viele DDRs, schreibt sie, wie es an deren Ende Bürger gab. Ich meine, das ist die Prägung aufs Kollektiv im Osten und die aufs Individuum im Westen. Dieser Unterschied macht sich soziologisch oft bemerkbar. Und Ilona Schlömann schreibt, meine beiden Herkunftsfamilien wurden durch die Mauer geteilt, der jeweils kleinere Teil im Westen, ich inklusive. Am Tag des Mauerbaus stand ich am Brandenburger Tor. In West-Berlin haben wir in der Mehrzahl in der Überzeugung gelebt, dass wir ein halbiertes Land und Volk sind und keine Wahlfreiheit für die Wiedervereinigung besteht, sondern dass sie völlig selbstverständlich ist. Jetzt interessiert uns, was Thomas Walter in Jena und aus Jena erlebt hat. Schönen guten Morgen, Herr Walter.
Guten Morgen an die Runde und an den Supercenter. Ja, also Deutschland Funkkultur und Deutschlandfunk ist natürlich was ganz Großes, ja. ich muss Folgendes sagen. Ich komme erstmal aus dem schönen Jena. Ich bin kein Jena, ich bin ein Jenenser, ja. Eine der schönsten Städte von Deutschland. So, jetzt kommen wir dahin, wo ich hin will. Ich war also an der Drasse. Und deswegen war ich an der Öl- oder Gasstraße. Die erste war die Öltrasse, die zweite war die Gasstraße. Mhm. Da war ich ab 88, weil mir war das einfach zu lange, auf ein Auto in der DDR zu warten. Die 15 Jahre wollte ich nicht warten. Dort gab es einen Bezugsschein, wenn man ein Jahr dort war, und man bekam eventuell dann das Auto. Es hatte sich aber alles geändert. Also, ich war am 9. in Kasachstan, in Aksai, das war der 9. November. Und ich hatte genau noch einen Monat bis zum Urlaub. Man muss also wissen, man hat dort ein Vierteljahr am Stück gearbeitet und hatte dann einen Monat frei in der DDR. Das heißt, wir hörten, wie die Mauer aufging, über deutsche Welle, endet in Nahost und Asien und irgendwas, hörten wir das.
Ja.
Da waren Zimmerleute, Schweißer, Maler, die waren dort alle am Radio und ich kann den Begriff nicht sagen von dem bösen Radio und wir hörten das alles, ja, wie früher an der Schnauze, an dieser G-Schnauze. So, und einige durften in den Urlaub fahren, weil die hatten ihre 12 Wochen rum und die anderen durften halt noch nicht.
Mhm.
Und ich durfte erst am 14. Dezember fahren. Und wir haben das dort live gehört, ja.
Mhm.
Es ist also Folgendes passiert, Leute, die dann gleich dann schon fahren durften, es wurde immer Dienstag, Donnerstag wurde ausgereist in die DDR oder wieder eingereist, ja, sind gar nicht wieder gekommen an die Trasse, weil sie haben sich schon Arbeitsplätze besorgt in der alten Bundesrepublik oder über Konsulate. Zimmerleute und Schweißer sind gleich truppenweise, kollektivweise gleich nach Kanada ausgereist. Ja.
Mhm.
Und das war unsere Sache. Aber der Hammer ist eigentlich, es war ein Kollege, ein Schweißer, der ist schon im Oktober in Urlaub gegangen und schrieb uns dann eine Karte aus Pforzheim. Und da haben wir überlegt, wie geht das?
Wie kommt der nach Pforzheim, genau?
Ja, genau.
Ja.
Und den hat er an den Parteisekretär geschickt, den Brief, die Karte. Und das ist natürlich rumgegangen wie ein Feuer, ja? Wie ein Lauffeuer. Und zwar hat er Folgendes gemacht. Wir hatten den Dienst, Reisepassausweis, konnten damit fliegen. Es ist ja niemand damit mit dem Zug gefahren. Aber er ist in seinem Urlaub nach der 2. Woche, ist er einfach von Dresden aus, wo er gewohnt hat, ist er nach Warschau gefahren mit dem Zug. Mhm. Ihn hat keiner man hat ihn kontrolliert sicherlich, hat den Dienstausweis, mhm, Stempel, alles drin. Und ist auf die Warschauer Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Und dort hat man ihn dann zum bundesdeutschen Bürger erklärt, einen Pass gegeben. Und so ist er nach Pforzheim gekommen und schrieb uns die Karte.
Das war vor dem Mauerfall dann.
Ja, klar. Mhm.
Ja.
Wir waren total in Aufruhr. Wir konnten aber nicht viel machen,
ja,
weil es war ja gefährlich. Der KGB war unterwegs, die Stasi-Leute waren bei uns alles. Es war ja sehr gefährlich, ja, damit, mhm, zu unternehmen. Ich hatte ja auch öfter versucht, ich bin also 12-mal eingereist, war fast 3 Jahre drüben, habe auch mal versucht zu inspizieren in Moskau. Wir hatten dann immer 12 Stunden Zeit, bis dann der Zug fuhr,
mhm,
oder das Flugzeug flog, Inlandsflug, an die Ami-Botschaft oder zur bundesdeutschen Botschaft zu gelangen. Unmöglich, ja. Also das sind Sachen gewesen, diese Leute von der Trasse treffen sich ja, die noch leben und so weiter und so fort. Es war zwar eine Jugendtrasse, aber es waren viele Alte dort, 40, 50-Jährige. Ich war damals 28, treffen sich einmal im Jahr, ich war aber noch nie dort, in Engelsdorf bei Leipzig, weil, mhm, das war der Hauptausrüster von dieser Trasse. Ja.
Mhm.
Was man noch dazu sagen muss.
Ganz zum Schluss, Herr Walter, haben, weil wir noch viele andere in der Leitung haben. Ja, letzte Geschichte noch, von Ihnen. Ja.
Genau, da mache ich ganz fix noch. Mein,
ja,
Papa war damals Mitte 50, mein Stiefvater, und wurde zum Geburtstag von seiner Schwester in Gütersloh, von Jena, eingeladen. Da führte kein Weg rein und dann sagte man ihm, er könnte sogar mit dem Auto fahren. Und raten Sie mal, wenn er bei ihr war.
Mhm.
Am 9., am 8. ist er gefahren und am 9. gucken Sie drüben Tagesschau in Gütersloh und sehen die Mauern offen.
Was für tolle Geschichten.
Man hält es einfach nicht für möglich. Das will ich einfach mal kurz mitteilen, damit die anderen Anrufer auch noch rankommen. Also, mhm, in diesem Sinne, alles wunderbar gelaufen und das Beste immer weiter draus machen.
Klasse, dass Sie uns das erzählt haben und auch mit der Werf, mit der Sie es erzählt haben. Das war schön, Ihnen zuzuhören. Ja, vielen Dank, Thomas Walter aus Jena. Herr Nichelmann, Ihre Reise ging ja nicht nur durch Deutschland, um die Nachwendekinder zu treffen, sondern durch Europa.
Ja.
Weil Sie Freunde von Freunden von Freunden kennengelernt haben? Oder wie haben Sie überhaupt recherchiert für das Buch Nachwendekinder,
das,
um diese Generation der 30-Jährigen dann auch zu treffen, der heute 30-Jährigen zu treffen?
Ja, es war eigentlich gar nicht so schwierig, Leute zu finden, die diese Geschichten erzählen und die auch zu diesem Schweigen ihrer Eltern Stellung nehmen können. Ich war beispielsweise in London, da habe ich Max getroffen. Max ist 7 Tage älter als ich tatsächlich nur. Und den habe ich aus einem Leserbrief in der Zeit, also der hat der an die Zeit geschrieben, da habe ich das gelesen und gedacht, den muss ich mal in London treffen. Und der kommt aus Guben, also einer Grenzstadt, einer Grenze zu Polen, und hat da so ein ganz postsozialistisches Trauma in seiner Kindheit eigentlich erlebt. Überall, wo er war, ist danach alles eingerissen worden. Das heißt, als seine Grundschule beendet war, ist die Grundschule geschlossen worden, weil, mhm, zu wenige Kinder da waren. Also Guben hat sich, glaube ich, halbiert in der Bevölkerungsanzahl. Als er die 10. Klasse beendet haben, haben seine Lehrer ihm Vorschlaghammer in die Hand gedrückt, damit sie den Chemieraum zertrümmern können. weil auch der nicht mehr gebraucht wurde fortan. Und er wollte so weit wie möglich weg von Ostdeutschland, weil er immer gespürt hat, das ist mir zu eng, da ist eine Atmosphäre, die möchte ich nicht mehr. Und ist dann jetzt nach London gegangen und hat dort eine Ausbildung zum Psychoanalytiker begonnen. Und er ist, um maximal zu rebellieren, der Kirche beigetreten. Er hat überlegt, womit kann ich Leute hier in Guben am meisten schocken? Mit der Kirche. Und hat das alles gemacht und hat dann einen sehr radikalen Weg tatsächlich gewählt, um sich mit diesem Ostdeutschland zu beschäftigen.
Ist das der Max, der so sein Ostdeutschsein als Fluch wahrgenommen hat?
Genau, der ist das.
Aha. Und dessen Eltern große Skeptiker waren und zum Beispiel heute gegen die Restaurierung des Wilhelm-Pieck-Denkmals in Guben protestieren?
Genau, die haben sich dafür engagiert, dass dieses Denkmal nicht für Hunderttausende immer wieder restauriert wird. Oder der Vater hat mir auch erzählt, dass wenn irgendwelche Faschingsveranstaltungen sind und Leute in NVA-Uniform dann zum Fasching gehen, dass er nicht anders kann, als die Leute dann anzuschreien und ihnen klarzumachen, was sie da anhaben, ist was ganz Furchtbares. Das sind Uniformen von Menschen, die ihn drangsaliert haben in seiner Jugend. Das ist eine Familie, die dem kritisch gegenüberstand, aber interessanterweise auch da gibt es eigentlich mit dem Sohn wenig Gespräche. Also es ist eine ganz interessante Konstellation. Die Großeltern wiederum von Max sind welche gewesen, die sehr, sehr nah an der Partei waren. Der Vater war Parteisekretär, also der Großvater Parteisekretär in dem Ort. Und seine Großmutter, es gibt Fotos, wo sie gemeinsam mit Wilhelm Pieck, also dem ersten Präsidenten und einzigen der DDR, in Berlin spazieren geht. Denn sie hat die erste FDJ-Gruppe in Guben irgendwie gegründet. Mh. Oder den ersten Klassenverband, der komplett der FDJ beigetreten war. Und sie hatte erzählt, und das hat Max, glaube ich, besonders aufgewühlt, dass die Leute erst gar nicht beitreten wollten, wie sie gesagt haben. So eine Jugendgruppe, das hatten wir ja schon mal vor ein paar Jahren, das ist auch nicht so gut ausgegangen. Warum sollten wir jetzt schon wieder so eine Staatsjugend gehen? Und sie war ganz stolz, es trotzdem geschafft zu haben. Und das hat Max wiederum ganz betroffen gemacht. Aber über all das ist in der Familie irgendwie so ein bisschen gesprochen worden, aber auch nicht ganz. Und es waberte für ihn auch immer in so Erinnerungsfetzen durch die Gegend. Und er brauchte quasi den Abstand dann aus dem Ausland, aus Großbritannien, um darauf blicken zu können und das mit sich, für sich aufarbeiten zu können.
Frau Köpping, wie geht's Ihnen, wenn jemand DDR spielt, also sich mit so einer NVA-Uniform verkleidet?
Naja, ähnlich. Also das muss einfach aufgearbeitet werden, dass man genau darüber redet. Natürlich, wenn Sie mit Männern sprechen, die bei der Armee waren, ob das die NVA ist oder heute die Bundeswehr, das ist ein wichtiges Thema für Männer, wenn die einen Wehrdienst gemacht haben. Und insofern wird das auch sehr gerne glorifiziert. Das heißt, man spricht von den Ritualen, die abgehalten worden sind. Die waren ja nicht nur immer schön. Und insofern glaube ich, dass es auch dort eine wirklich gute Aufarbeitung braucht. Und da sind wir noch lange nicht, dass wir das gemacht haben. Wir haben das Kapitel Stasi sehr stark in den Fokus gerückt, aber wir haben diese Themen, zum Beispiel SED, NVA, die sind meiner Meinung nach überhaupt noch nicht angefasst worden und da gehört einfach dazu, dass man das macht. Ich selber habe jetzt keine Erlebnisse, wo Leute in einer NVA-Uniform, ob zum Fasching oder was auch immer, angekommen sind, aber ich glaube, dass die Auseinandersetzung damit, die ist wirklich offen, die müssen wir führen.
Warum glauben Sie, ist das bisher nicht?
Ja.
Naja, es ist immer so, weil so eine Auseinandersetzung so ein bisschen das Gefühl weckt, dass jemand Schuld hat an der Sache, dass man sich selber verantworten muss für eine Sache, warum man was gemacht hat. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich natürlich auch gefragt werde, warum konntest du Bürgermeister werden in so einer Zeit, wo ja eigentlich schon sehr deutlich war, dass die DDR nun nicht gerade ihre Höhenflüge hatte, sondern eher am Niedergang war. Also insofern diese Auseinandersetzung auch mit der eigenen Biografie, das ist eine Frage, die ich immer erst dann mache, wenn ich vielleicht genügend Abstand dazu habe. Vielleicht aus Selbstschutz, dass man sagt, sonst passiert mir ja vielleicht was. Oder eben auch aus Eigenverantwortung, dass man sagt, ich bin noch nicht so weit. Und insofern glaube ich, ist das noch eine Zeit, die vor uns liegt. Aber ich halte die gerade jetzt für richtig und wichtig, dass man das jetzt macht, weil wir gerade über das Thema Wiedervereinigung, über das Thema DDR, über das Thema Nachwendezeit sehr viel reden. Und da ist viel Raum da, um diese Themen eben zu besprechen. Und zwar nicht, und das ist mir immer sehr wichtig, als Vorwurf, sondern um es zu verstehen.
Frau Köpping, Sie haben wirklich mit tausenden Menschen gesprochen in Ost und West. Daraus ist dann Ihre Streitschrift für den Osten geworden, wie Sie es nennen, mit dem Titel Integriert doch erstmal uns. Wer hat das gesagt zu Ihnen?
Ja, das war im Jahr 2015, als das ganz konkret war, als also auch die vielen geflüchteten Menschen nach Deutschland gekommen sind, natürlich auch nach Sachsen. Und ich für Sachsen als Integrationsministerin natürlich Programme aufgebaut habe, wie wir die Menschen mit Sprache versorgen können. Weil das Thema Integration, das gab es in Ostdeutschland so in diesem Sinne, zumindest in Sachsen überhaupt nicht. Und als ich das dann fertig hatte und eigentlich auch relativ stolz war, dass wir da so viel geschafft haben in einer ganz kurzen Zeit, habe ich das in Bürgerversammlungen natürlich auch vertreten müssen. Und da kamen die Menschen und sagen, ja, für die Geflüchteten, da habt ihr genug Geld, aber für uns, an uns denkt ihr nicht. Und dann habe ich erst mal geguckt, was meinen die? Ja, integriert doch erst mal uns. Und wenn man sich das Wort Integration mal so ein Stückchen hernimmt, was das eigentlich bedeutet, da bedeutet das nichts anderes als Teilhabe. Teilhabe am gesamten Leben, am gesellschaftlichen Leben, am politischen Leben, am kulturellen Leben. Und da haben viele Menschen, und das zeigen ja mittlerweile auch Umfragen, die da sind in Ostdeutschland, das Gefühl, dass sie eben immer noch Menschen zweiter Klasse sind. Und das hängt natürlich mit unterschiedlichen Löhnen zusammen. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, dass in Ostdeutschland tatsächlich immer noch ca. 700 Euro im Durchschnitt weniger verdient wird als in Westdeutschland. Dass die Menschen eine längere Arbeitszeit haben, dass es weniger Urlaubstage gibt, dass die Renten unterschiedlich sind. Um nur mal so ein paar Punkte zu nennen. Und da sagen die Menschen, Moment mal, jetzt kümmern wir uns schon wieder um eine neue Gruppe von Menschen. Das war gar nicht, und das bitte ich wirklich ausdrücklich zu sagen, als Vorwurf gemeint, sondern sie sagen, warum kümmert man sich denn nicht auch mal um unsere Probleme? Und das ist so ein Thema, was mir immer wieder begegnet wurde. Und deswegen habe ich gesagt, das muss ich jetzt aufschreiben. Ich habe so viele Gespräche geführt in den vielen Jahren. Das ist es wert. Das hat was mit Anerkennung von Lebensleistung zu tun, dass man eben auch mal beschreibt, dass der Wiederaufbau Ostdeutschlands für die gesamtdeutsche Republik wirklich auch ein schwieriger Weg für viele Menschen war.
Mhm. Ja? Wobei natürlich dann die wieder jetzt mal nach 30 Jahren Mauerfall und nach 30 Jahren Wiedervereinigung, nach 30 Jahren Soli, zum Beispiel die Menschen im Ruhrgebiet sagen so, jetzt kümmert euch doch mal um uns.
Absolut. Und deswegen ist es wichtig, dass sich die Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, ob als Region oder als Einzelperson, sich hier zusammentun, dass dieser Unterschied zwischen Ost und West gar nicht mehr da ist. Denn mittlerweile gibt es auch viele Probleme, die es in Ostdeutschland gibt, auch in Westdeutschland. Und deswegen finde ich gut, dass die Bundesrepublik diese Programme aufgelegt hat, wo es um die Unterstützung der strukturschwachen Regionen geht. Die dies machen nicht an den ostdeutschen Grenzen halt, sondern die sind für alle Bereiche in Deutschland gedacht, zum Beispiel eben auch an der Ostsee oben und. Also insofern glaube ich, das sind gute Dinge, die jetzt Gesamtdeutschland befassen. Und deswegen sage ich immer, wir dürfen keine westdeutsche Politik machen, sondern wir brauchen eine gesamtdeutsche Politik.
Ist es wirklich passiert, dass zu Ihnen ein Mann, das ist jetzt ein Schlenker, dass zu Ihnen ein Mann gekommen ist, der gesagt hat, besorgen Sie mir einfach eine Frau, dann gehe ich nicht mehr zu Pegida?
Ja, das ist wirklich passiert. Das habe ich auch schriftlich. Der hat mir nämlich eine Karte geschrieben. Und das ist nicht nur einmal passiert. Und das hat was damit zu tun, dass gerade in den ländlichen Regionen in Sachsen viele Frauen weggegangen sind. Und damit natürlich Männer, die vielleicht keinen Job hatten, aus irgendwelchen Verpflichtungen in ihrem Dorf geblieben sind, alleine zurückgeblieben sind. Und ich habe ja Pegida von Anfang an sehr intensiv begleitet. Das heißt, ich war montags am Rande dieser Demonstration und wollte mit den Menschen sprechen. Und da kam sie, diese Äußerung. Ja, wenn Sie mir eine Frau besorgen, dann brauche ich nicht mehr zu Pegida zu gehen. Das ist ein Zeichen von Einsamkeit. Das ist ein Zeichen davon, dass man merkt, dass man in der neuen Gesellschaft nicht ankommt. Dass man da vor sich hin dümpelt. Und Pegida, das war so ein Becken. Ich habe das wirklich montags erlebt, wo die Leute gesagt haben, ach Heinz, da bist du ja wieder. Und da kamen sie an mit ihrem Beutelchen. Das war so eine Gruppe, wo sie sich irgendwie wohlgefühlt haben, weil viele Menschen, die ähnlich denken, die ähnliche Empfindungen haben, sich dort getroffen haben. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das Thema gerade in den ländlichen Regionen, dass diese Vereinsamung der Menschen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also nicht umsonst hat in Großbritannien als erstes europäisches Land gibt es ein Einsamkeitsministerium. Da kann man drüber schmunzeln, aber ich halte das für ein ganz wichtiges Thema.
Ja. Interessant ist ja eigentlich, dass dann aber diese Gruppe von Pegida, Lutz Bachmann und so weiter, diese Stimmung ja irgendwie verstanden haben aufzufangen und beispielsweise ja. Die SPD das ja in keinem der ostdeutschen Bundesländer und auch in allen anderen eben nicht geschafft hat und sich damit ja eben jetzt auch halbwegs ausgeschossen hat. Also Absolut. Wie geht es Ihnen als prominente SPD-Vertreterin damit?
Ja, als ich vor 2 Jahren das erste Mal so eine Rede gehalten habe zu diesen Themen, da hatte ich schon das Gefühl, dass das ehrlich gesagt niemanden interessiert. Und ich war über das Echo und die Resonanz sehr erstaunt, dass das sehr viele Menschen interessiert. Und deswegen habe ich das auch vehement mit dem Buch und mit all meinen Arbeitsleistungen, die ich vollbracht habe, immer wieder versucht zu thematisieren und was auch eine große Resonanz hat, weil ich einfach sage, ich möchte das nicht, dass wir das Gruppen wie Pegida oder eine AfD überlassen, sondern ich möchte, dass sich die Parteien, die ja für soziale Gerechtigkeit einstehen, aufnehmen. Also das ist ein Versäumnis, das muss man ganz deutlich sagen, was auch wir als SPD gehabt haben.
Lässt sich das noch retten als
Partei, also ich bin immer ein optimistischer Partei. Mensch. Das merkt man vielleicht auch ein bisschen in der Diskussion. Ich glaube schon, dass die Menschen sehr wohl merken, dass sich da tatsächlich Persönlichkeiten dahinter stellen. Und gerade heute habe ich einen Post gemacht, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne bei der SPD, dass ein Ost-West-Team an die Spitze der SPD kommt, weil das Thema Ostdeutschland nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden darf. Mhm. Sondern das muss eine wichtige Rolle spielen. Und zwar in dem Konsens, keine westdeutsche Politik, sondern eine gesamtdeutsche Politik.
Jetzt möchte ich Hubert Hannisch mit in unsere Runde nehmen, der in Seslach auf uns wartet. Guten Morgen, Herr Hannisch.
Ja, guten Morgen in die Runde und Grüße aus dem schönen Oberfranken. Ich will vielleicht ein paar Bemerkungen machen. Einmal, das Coburger Land war vor der Wende Zonenrandgebiet. Und ich bin hier seit so roundabout 35 Jahre und komme aber eigentlich aus Göttingen. Das ist auch Zonenrandgebiet gewesen. Mhm. Und es war so, dass wir hatten auch Verwandte weiter im Westen Deutschlands, dass nach 80 oder 100 Kilometern diese innerdeutsche Grenze eigentlich keine Rolle mehr gespielt hatte. Das war den Bewohnern dann in den westlichen Regionen Deutschlands war das ewig und drei Tage weg. Kleiner Grenzverkehr hin oder her. Mhm. Und dann war es so, das will ich kurz erzählen, wir hatten Verwandtschaft im Osten Berlins und wir haben ein Cousin- und Cousinentreffen gemacht. Wir waren da alle so zwischen Anfang 30 und Mitte 30, 5 Monate vorher an Pfingsten. Und dort war das Weltjugendtreffen der FDJ, mhm, wegen 40 Jahre DDR. Und zum Beispiel waren wir auch vorher schon immer mal in Ostberlin, Kontrollen waren stark. Und da bin ich von hier aus mit dem Auto gefahren und hatte dabei Coburger Bratwürste und ein 20-Liter-Fass Bier. Das war ja völlig illegal. Aber da wurde ich nicht kontrolliert. Und auch damals in Ostberlin war schon so eine, irgendwie, obwohl es FDJ war, eine eigenartige Stimmung, muss ich sagen. Und es hat sich dann ja doch sehr schnell zur Wende hin entwickelt.
Eigenartig im Sinne von, da war was im Umbruch und im Aufbruch und irgendwie hat man das gespürt, jetzt passiert was.
Das hat man da gespürt, ja, ja. Und auch unsere Verwandtschaft, die Cousins und Cousinen, die waren alle schon so, die waren ein bisschen etablierter natürlich.
Herr Hannisch, wie ist denn das ausgegangen? Ja, wie ist denn das ausgegangen mit den Verwandten? Mit den Verwandten? Also haben Sie dann nach dem Mauerfall ganz viel übereinander mit, also über die jeweiligen Ost-West-Teile miteinander gesprochen? Oder war dann irgendwie?
Ja, wir haben uns dann natürlich öfters gesehen. Und sie hat auch die Verwandtschaft hat natürlich erhebliche Anpassungsprobleme. Das muss man natürlich sagen. Das fing an bei Grundstücksproblemen und hört am Arbeitsplatz auf, natürlich. Aber sie haben sich da im Prinzip nicht unterkriegen lassen. Mhm. Aber ich will noch mal eine Bemerkung dann zu diesem zur ehemaligen Zonenrandgebiet und der jetzigen Situation machen. Also wenn ich am Stammtisch erzähle, ich fahre jetzt mal übers Wochenende nach Leipzig mit dem Zug, da ist ein gutes Konzert, oder ich war im Hainich, oder ich bin mal einen Tag im Thüringer Wald. Das ist für viele Leute hier im ehemaligen Westen wie Ausland.
Ja, Herr Hannisch, das ist ganz wichtig, dass Sie das erzählen, weil, Frau Köpping, ich das zum Beispiel sehr häufig von Aachenern erlebe, die ja nun wirklich im äußersten Westen sitzen. By the way, ich bin Aachenerin und für uns war diese Wiedervereinigung wirklich, das war, als hätten sich Nord- und Südkorea vereinigt, so ungefähr. Ja. Also es war weit weg, genau das, was Herr Hannisch sagt, für viele. Ist das eigentlich bis heute so? Was spüren Sie da?
Naja, ich kann zumindest nur die Fakten hernehmen, dass also 60% der Westdeutschen noch gar nicht im Osten gewesen sind. Und anders ist das bei denen, die da waren. Ich hatte eine sehr schöne Gruppe aus Oberfranken übrigens, die nach Sachsen seit Jahren Kontakte hat und sich alles, was in Sachsen so an neuen Dingen entstanden ist, die Frauenkirche in Dresden, der Dresdner Zwinger, aber auch im Erzgebirge oder Leipzig, sich alles angeschaut hatten und haben gesagt, da ist doch alles in Ordnung, das sieht so toll aus, das hätten manche im Ruhrgebiet auch solche Städte gerne. Und dann haben wir über die Probleme gesprochen und dann sagten sie, das stimmt. Wir haben uns zwar die Denkmäler angeguckt, wir haben uns die Frauenkirche angeguckt, aber wir haben nicht mit den Menschen gesprochen. Und das fand ich so bemerkenswert. Die sind wiedergekommen und sind nach Görlitz gefahren und haben sich dort mit dem Betriebsrat von Siemens getroffen und haben dort mit der Betriebsbelegschaft gesprochen, haben sich ausgetauscht, was den Menschen auf der Seele liegt, wie das im Westen war. Sie haben sich also beiderseitig ausgetauscht. Und das halte ich für eine ganz wichtige Frage. 60% waren noch nicht da, wissen nicht, wie es heute aussieht, wie es in der DDR gewesen ist. Und dieser Austausch, den halte ich für ganz zwingend notwendig für den Zusammenhalt. Es geht nicht um Geld. Und es geht nicht darum, dass noch mehr Geld in den Osten fließt, sondern es geht wirklich darum, dass wir uns untereinander verstehen.
Wie stark hat der Mauerfall uns und unsere Familiengeschichten geprägt? Heute Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit der SPD-Politikerin Petra Köpping und dem Journalisten Johannes Nichelmann und unserem Hörer Werner Peters aus Freiburg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen nach Berlin. Ich bin ein begeisterter Anhänger von Deutschlandradio Kultur. Mich hat es insofern erreicht, 89, ich war Student in der Nähe von Bremen und ich war total begeistert. Ein Mitstudent hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe mich vor den Fernseher gesetzt, habe am gleichen Abend auch meine Eltern angerufen. Insofern spielt das eine Rolle, weil ich schon als junger Mensch eigentlich politisch sehr interessiert war, was die DDR betrifft. Und aus einer Stadt stammend, also Geburtsstadt Karl Marx, Trier, aber auch des Sozialethikers Oswald von Nell-Breuning. Und diese Geschichte hat mich eigentlich begleitet. Ich habe eine Klassenfahrt gemacht in der Oberstufe nach Berlin das erste Mal. Wir waren auch in Ost-Berlin. Später habe ich unter den Linden gewohnt, genau an der Stelle, wo früher der Kunstsalon war.
Sehr schick. Ja,
schön. Und da habe ich Bücher gekauft und direkt nebenan konnte ich 3 Jahre wohnen in einer Einzimmerwohnung, die 91 dann für mich geöffnet war. Nach dem Studium bin ich, habe gedacht, ich muss sofort nach Berlin, wenn ich fertig bin.
Und, weil Sie das Neue mitmachen wollten. Weil
ja,
Sie
auf jeden Fall. Und habe so viel erlebt, so viele nette Menschen, interessante Menschen kennengelernt, also aus dem Osten auch Schüler. Ich war dann an der Schule, Waldorfschule Kreuzberg, über 7 Jahre tätig. Und diese, sage ich mal, auch Prägung durch die deutsche Geschichte meiner Familie, 3 tote Onkel. Mein Vater ist gerade noch so aus dem Krieg zurückgekommen, der mit 17 eingezogen wurde. Dieser ganze Hintergrund beschäftigt mich bis heute. Und ich möchte aber auf Frau Köpping auf jeden Fall eingehen, weil das ist mir total wichtig. Es ging mir zum 30. Jahrestag dieses Jahr durch den Kopf. Gerade was jetzt Erstarkung von Pegida, AfD und Rechtsruck und so weiter betrifft, ich habe gedacht, die etablierten Parteien, die hätten dieses Jahr ein Zeichen setzen können, indem sie diese Gleichstellung von Ost und West, was die Gehälter betrifft, das betrifft, also da hätten sie etwas tun können. Und ich glaube, das wäre, sage ich mal, ein Stück zur Wiedervereinigung gewesen. Und könnte es auch noch sein, das ärgert mich seit Jahren, dass es mit den Frauen genauso ist, Ungleichbehandlung, Ungleichbezahlung, da schreit niemand auf. Und ich meine, dass es einen dritten Weg auch hätte geben sollen. Das kann man jetzt nach 30 Jahren natürlich gut sagen. Damals habe ich schon gedacht, es müsste eigentlich einen dritten Weg geben, weg von dieser Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die wir heute sehen, die uns eigentlich ins Chaos führt.
Herr Peters, also ich würde gern Frau Köpping die Möglichkeit geben, darauf zu antworten.
Ja, absolut. Also gerade in meinem Buch, was ja heute schon erwähnt worden ist, habe ich eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, die müssen über die bundesdeutsche Politik geklärt werden. Ich habe heute auch im Interview schon 2-mal gesagt, dass wir keine westdeutsche, sondern eine gesamtdeutsche Politik brauchen. Und dazu gehört eben auch, dass man die Unterschiede, die es in den unterschiedlichsten Regionen, die gibt es nun nicht mehr nur zwischen Ost und West, sondern dass man die tatsächlich angeht und beseitigt. Alleine wenn ich in Ostdeutschland daran denke, dass es 17 verschiedene Rentengruppen gibt, die ihre Ansprüche aus DDR-Zeiten aus ihrer Sicht, ich mache das immer ein bisschen eingeschränkt, nicht erhalten. Da muss doch nach 30 Jahren eine Lösung her. Und ich kann das den Menschen auch nicht mehr erklären, warum das nicht gemacht wird, dass es niemanden interessiert. Mhm. Und das sind Dinge, die haben wir vor den Wahlen ganz eindeutig gefordert aus Ostdeutschland. Sie sind eben leider in der gesamtdeutschen Politik nicht erhört worden. Das muss man deutlich sagen.
Herr auch Peters, in meiner Partei nicht. Dankeschön für Ihre Geschichte und Dankeschön für den Appell. Wir gehen von Freiburg nach Berlin zu Bettina Bauschke. Schönen guten Morgen, Frau Bauschke.
Hallöchen, Tagchen. Ja, ich wollte zu Frau Köpping auch noch mal eingehen. Und zwar, Moment, jetzt höre ich Sie.
Ja. Genau, und zwar sagte sie vorhin, dass sich für die Westdeutschen gar nichts geändert hätte. Und ich bin ja Westberlinerin. Also ich bin 65 geboren, also nach dem Mauerbau, mit hochtraumatisierten Eltern, wie wahrscheinlich ganz die meisten in meiner Generation haben, diese Kriegskindergeneration und hochtraumatisiert. Und auch übrigens dieses Trauma, ich finde, das spielt auch in dem ganzen, der ganzen Geschichte auch nochmal ganz viel eine Rolle, was Einsamkeit angeht. Mhm. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Genau, also dann kam ja diese Nacht, womit keiner rechnete und die Mauer fiel. Ich saß in meiner Ente auf dem Weg von Kreuzberg nach Moabit von der Theaterprobe und denke ich, huch, was ist denn hier los? Alle Sektflaschen und dachte ich, ist doch nicht Silvester. Und saß in meiner Ente und dann habe ich Radio angemacht. Und wir saßen vorher noch in der Kneipe mit einer Theatergruppe und da sagte noch die Kellnerin, die Mauer ist auf. Und wir haben überhaupt nicht reagiert, weil es natürlich keiner geglaubt hatte. Ja. Ja, und dann sitze ich in der Ente, hätte 5 Minuten nach Hause gebraucht. Und da saß ich eine Stunde im Stau, es ging nichts mehr auf der Entlastungsstraße. Und habe ich Radio angemacht und dann habe ich es natürlich sofort erfahren. Und ich werde mich nie an dieses, immer noch an dieses Gefühl erinnern. Also ich bin auch nach wie vor, das nimmt mich so emotional mit, ja, dieser Tag. Und wenn ich also diese Bilder sehe mit den ganzen Menschen auf der Mauer, ich muss immer weinen. Also ich
weil man das weinen, gar nicht fassen konnte. Ne?
Das, ist, ja. Das war so ein tiefes Gefühl. Ich weiß nicht, wie mein Gesicht war. Das war zwischen Weinen und Lachen gleichzeitig. Das war ein ganzer Krampf. Also mein Gesicht war völlig verkrampft. Mhm. Und ich konnte auch niemanden anrufen. Es gab ja keine Handys. Ne? Ich saß also in meiner Ente in diesem Stau. Und dann kam ich nach Hause, habe natürlich die Nachbarn angeklingelt, meine Eltern. Und keiner hat es geglaubt. Ach, ich muss doch morgen früh raus. Also jemals dachte ich, egal, ich fahre jetzt zum Grenzübergang in Berlinstraße. Naja, und von dem Tag an hat sich eigentlich, ich fand das interessant, weil ich dachte, was ist denn das für ein komisches Gefühl? War natürlich mega, mega geil. Aber ich bin ja die ersten 24 Jahre meines Lebens von einer Mauer umzingelt gewesen. Also wir
und haben Sie, Frau Bauschke, haben Sie über diese Mauer mit Ihren Eltern gesprochen?
Nee. Und zwar, meine Mutter kommt aus Lichtenberg, also Ostberlin damals. Und genau, hat da also diese furchtbaren Kriegserlebnisse erlebt mit meiner Oma und alles, was heißt, die Frauen meistens auch da erlebt haben. Und sind dann vor dem Mauerfall nach Westberlin, aus vielen Gründen, also nur Ängste erlebt. Und es war also mit dem Grauen verbunden, Ostberlin, mit einem fürchterlichen Traumata, ja, wie es viele erlebt haben. Und sie haben nie über Ostberlin geredet. Und ich bin ein paar Jahre vor dem Mauerfall rüber aus musikalischen Gründen. Und weil ich in der Band ja auch gespielt habe. Und dadurch hatte ich schon ein bisschen Kontakt, aber nicht weiter. Und ja, und dann war plötzlich die Mauer. Also dann fiel die und dann kam aus der ganzen Welt Touristen nach Berlin, die sich früher Berlin, Westberlin gar nicht so angeguckt hatten und haben an der Mauer rumgehackt. Und das war so ein komisches Gefühl. Ich habe gedacht, komisch. Also jetzt mit über 50 denke ich, das war wie so ein Halt eigentlich. Also es war ja wie so ein Kokon.
Frau Bauschke, ich würde gerne auf diese Sprachlosigkeit nochmal kommen. Johannes Nichelmann, das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Diese Sprachlosigkeit, die es auch bei Bauschkes zu Hause gab, weil niemand mehr über den Zweiten Weltkrieg oder über später dann die russische Besatzung sprechen wollte. Diese Sprachlosigkeit, sagen Sie, schafft blinde Flecken. Welche Folgen haben diese blinden Flecken?
Naja, auf jeden Fall fühlt man sich dann ein bisschen als kleiner Familienaußenseiter. Also bin ich es überhaupt wert oder bin ich es nicht wert, dass darüber mit mir gesprochen wird? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich lässt es einen so, wie mich beispielsweise damals, als wir nach Bayern zogen, da haben wir vorhin drüber gesprochen, ja auch mit vielen Fragezeichen zurück, wenn man auf einmal irgendwie damit ja in Zusammenhang gebracht wird und davon dann erzählen soll. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da ging, Frau Bauschke?
Dass man jetzt mit anderen Verwandten gesprochen hat?
Oder mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, wenn sie gesagt haben, meine Eltern kommen eigentlich aus dem Osten. War das Thema damals schon auf dem Schulhof bei Ihnen?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Und das war mir auch selber nicht so klar, also weil das war totaler Graubereich. Ja. Und das wurde völlig verdeckt. Ja, ging auch wahrscheinlich emotional überhaupt nicht auszuhalten.
Wie ist es denn heute, Johannes? Also wie denken junge Leute über die DDR? Was wissen die über das Land und darüber, wie ihre Eltern sich da gefühlt haben? Was haben sie da rausgefunden?
Ich glaube, relativ wenig. Also im Schulunterricht war es bei mir so, dass die Rote Armee-Fraktion das Wirtschaftswunder im Vordergrund stand, wenn es über die NS-Zeit überhaupt hinausging. Ich habe auch neulich auf einer Lesung mit jemandem gesprochen, der aus Bautzen stammt. Der war noch nie in diesem Gefängnis. Der hat sich auch im Unterricht in der Schule, also der war auch 30 Jahre alt, nie damit beschäftigt, das auf der Ostseite, auf der Westseite genauso wenig wissen. Und was ganz interessant ist, dadurch, dass wir ja die DDR-Zeit gar nicht so intensiv aufgearbeitet haben tatsächlich, können sich ja auch immer noch Mythen der SED halten, also der antifaschistische Schutz, weil ich kenne Gleichaltrige, die glauben, dass das eine tolle Idee war, dass es super funktioniert hat und dass es der Staat war, das bessere Deutschland, wie es hieß, in dem Nazis keine Rolle gespielt haben. Das war offensichtlich nicht so. Mhm. Aber diese Mythen halten sich bis heute und das ist ein großer Fehler in der Aufarbeitung, glaube ich.
Heute sind wir im Gespräch über den Mauerfall und seine Folgen für uns und unsere Familien und Tobias Berg ruft uns an aus Halle. Guten Morgen, Herr Berg.
Guten Morgen.
30 Jahre Mauerfall bei Familie Berg. Wie war's?
Ja, also ich war 10, als die Mauer gefallen ist und ich erinnere mich noch, dass mein Vater mich zum Fernseher geholt hat und gesagt hat, jetzt schau dir das mal an. Das ist ein historisches Ereignis und ich bin in der Nähe von Köln in einem kleinen Dorf groß geworden, also weit weg von der innerdeutschen Grenze. Für mich war das damals überhaupt nicht fassbar und ich habe nicht gedacht, dass das mein Leben so bestimmen würde.
Wie hat es denn Ihr Leben bestimmt? Also welche Folgen hat die Wende für Sie gehabt?
Ich bin mit 20 zum Studium nach Halle an der Saale gekommen, über die ZVS damals, also nicht sehr ganz freiwillig, muss man sagen.
Zentrale Vergabestelle für die Studie, ja. Mhm.
Genau, die ist genau, und habe das Medizinstudium in Halle begonnen. Ja, und dann, das war für mich sozusagen der erste Kontakt mit Halle. Und nachdem ich eine Weile gebraucht habe, um warm zu werden, bin ich seitdem in Halle. Meine Kinder sind aus einer Ost-West-Beziehung entstanden, also die gäbe es nicht ohne die Wende. Ja, und sozusagen jetzt bin ich 40 und lebe genauso lange in der ehemaligen DDR, wie ich in der BRD gelebt habe. Mhm. Und interessanterweise ist es eben so, wenn man mit den Kindern drüber spricht, mein Sohn ist jetzt 10, meine Tochter ist 7, die verstehen das gar nicht so richtig, den Unterschied. Für die ist das völlig gleichgültig.
Ja. Ja?
Und in meinem Leben hat es aber natürlich immer noch Bedeutung, wenn ich mit Kollegen spreche, auch gerade ältere Kollegen, die dann sagen, Mensch, das hätten wir gar nicht gedacht, dass du aus dem Westen kommst. Und ja, das ist so ein bisschen so die Absurdität der ganzen
Geschichte. Es hält sich hartnäckig, ja.
Es hält sich hartnäckig und ich merke halt, wie man so dazu neigt, wenn ich meine Eltern besuche in der Nähe von Köln, so ein bisschen den Osten zu verteidigen, in Anführungszeichen. Und genauso ist es auch umgekehrt. Wenn ich hier so manche Ressentiments höre, dann sage ich, naja, es gibt immer zwei Seiten. Mhm. Und für mich hat das, also es hat, denke ich, auch alle Familienbereiche, hat die so jetzt im Weiteren damit zu tun haben. Ja. Also sowohl die Familie der Mutter meiner Kinder als auch die Familie meiner Eltern.
Ja. Es ändert sich viel, wenn wir uns zuhören, glaube ich. Johannes Nichelmann, Sie haben vielen Menschen zugehört. Was hatten Sie für einen Eindruck, wenn junge Leute mit ihren Eltern gesprochen haben? Welche Verantwortung übernimmt man auch, wenn man die Großeltern oder die Eltern nach ihrer Zeit in der DDR fragt?
Eine große, vor allem, wenn man so nach einem Buch schreibt und es dann allen erzählt. Das war tatsächlich ein großer Diskussionspunkt in der Familie. Inwieweit darf man denn damit überhaupt an die Öffentlichkeit gehen, weil es eben auch super sensible Themen sind. Also allein schon der Beitritt oder die Mitgliedschaft in der SED ist so sensibel, darüber zu sprechen, dass das als sehr gefährlich wahrgenommen wird, da um irgendwie auch mit in die Öffentlichkeit zu gehen. Gleichwohl musste ich aber auch lernen und merken, und das hat mir Roland Jahn damals auch mit ins Buch reingeschrieben quasi, dass es ein Recht darauf gibt zu vergessen. Also meine Mutter beispielsweise wollte dieses Gespräch eigentlich überhaupt nicht führen. Wir haben angefangen und haben es relativ schnell abgebrochen, weil sie da einfach komplett verkrampft ist und es einfach nicht will, dass ich sie dazu frage. Und das ist auch ihr gutes Recht und das muss ich akzeptieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Mein Vater hat ja dann sehr intensiv mit mir gesprochen. Aber ich glaube, wir, also meine Generation, die Nachwendekindergeneration, ist vielleicht die letzte, die so ein ausdifferenziertes Bild mit herstellen kann über die DDR, weil wir eben andere Fragen stellen können, weil wir uns für nichts verantworten müssen und trotzdem noch mit dem C in der DDR stecken. Und das ist dafür ganz wichtig, dass diese Gespräche stattfinden.
Herr Berg, danke für Ihren Anruf aus Halle. Frau Köpping, haben unsere Eltern ein Recht auf Vergessen oder haben sie die Pflicht zu sprechen?
Also ich würde da genauso respektvoll umgehen, wie das Herr Nichelmann beschrieben hat. Man hat natürlich, wenn jemand nicht darüber sprechen kann, dann soll ja kein Verhör werden in dem Sinne. Aber trotzdem denke ich, dass gerade die Generation, die jetzt beides erlebt hat, sowohl die DDR als jetzt auch die Nachwendezeit, dass die gut daran tun würde, darüber zu sprechen. Weil diejenigen, die die Geschichte erlebt haben, die sollten die Geschichte auch deuten. Wenn wir das denen überlassen, die sie gar nicht erlebt haben, dann kommt eben auch eine falsche Deutung heraus. Und deswegen glaube ich, sollte man das so positiv Positiven wie im Negativen beschreiben. Und die anderen, die darüber berichten oder urteilen, wenn ich das so sagen darf, die müssen sich gut überlegen. Ich habe auch manchmal so Erlebnisse, wo man sagt, nee, wie konntest du nur, ne? So diese Vorwurfshaltung, dass sie ja die Zeit gar nicht selber erlebt haben. Und deswegen ist das so wichtig, dass diejenigen, die es erlebt haben, darüber reden. Ich halte das für außerordentlich wichtig, sehe ich ganz genauso.
Edgar Neuwirth aus Schwerin, schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wie sehen Sie das, worüber wir gerade sprechen? Haben unsere Eltern ein Recht auf Vergessen oder sollten sie, was heißt eine Pflicht zu sprechen? Wäre es ganz gut, wenn wir uns austauschen, wenn wir uns zuhören, wenn wir uns erzählen, was war?
Aber es ist ganz wichtig, dass sich die Generationen untereinander austauschen. Das ist gar keine Frage, auch über das, was erlebt wurde und über das, was wir gegenwärtig erleben. Also Anlass ist eigentlich für mich, Ihnen mitzuteilen, wie habe ich das erlebt, ohne in große Einzelheiten zu kommen. In der Nacht erfahre ich also, war an dem zu der Zeit in Berlin, erfahre ich also, dass nun die Grenzen geöffnet sind und bin am nächsten Morgen in mein Fahrzeug gestiegen, in meinen Wartburg, bin an den Grenzpunkt, an den Checkpoint Charlie rangefahren und habe mich etwas präpariert. Ich habe das Zentralorgan gekauft, das neue Deutschland. Ich habe es zusammengefaltet und diese Headline Neues Deutschland hinter meine Frontscheibe geklemmt, sodass das auch nicht sofort den noch tätigen Grenzbeamten auffiel beim Übertritt. Und vielen Menschen, die sich dort am Checkpoint Charlie aufgebaut hatten, um die DDR-Bürger sozusagen bei ihrem erstmaligen Besuch, kann man ja noch so sagen, zu empfangen, haben das also alle euphorisch gefeiert. Und für mich war es wichtig zu sagen, neues Deutschland. Ich bin dann rüber gefahren, einige hundert Meter weiter und habe mich dann in eine Ecke gestellt und diesen Moment also in mir passieren lassen.
Ja.
Dann kamen einige Herren auf mich zu, die da abseits standen und haben mich gefragt, wie fühlen Sie sich jetzt? Und ich habe ihnen gesagt, also ich komme gerade aus einer Ecke Deutschlands, in der ist so vieles kaputt. Die Wirtschaft, die Städte und leider auch die Menschen, die oft so viel in sich verbergen mussten. Und ich genieße jetzt diese Zeit. Wir werden viel feiern und anschließend schwer arbeiten.
Und das haben Sie eingelöst, vermute ich. Herr Neuwirth, vielen Dank für Ihren Anruf aus Schwerin. Ich würde gerne ganz am Schluss noch Susanne Baruschke mit in unsere Sendung hineinnehmen. Frau Baruschke, guten Morgen. Sie ruft uns an aus Strahlberg.
Ja, guten Morgen aus Strahlberg. Das ist ein Dorf, das gehört zu Dormagen in der Nähe von Köln, genau.
Und Sie rufen an, weil Sie uns erzählen möchten, dass die Wende Ihr Leben verändert hat?
Ja, definitiv. Denn ohne den Mauerfall hätte es meine Position jetzt hier in Strahlberg nicht gegeben. Ich wäre hier nicht verheiratet. Mein Mann stammt aus Niedersachsen, ist nach der Wende nach Thüringen gegangen zum Arbeiten, denn da komme ich her, aus Schmalkalden in Thüringen. Dort haben wir uns kennengelernt. Ne? Also ich bin nicht in den Westen zuerst, sondern er ist erstmal in den Osten, weil er neugierig war und gucken wollte. Er ist Journalist und war dann dort tätig. Da haben wir uns kennengelernt und dann sind wir gemeinsam letztendlich hier dann im Kölner Raum gelandet. Und haben zwei Kinder. Und weil vorhin die Frage war, ob man da von seinen Erlebnissen in der DDR erzählen soll, also kann ich jetzt von mir sagen, ich erzähle eigentlich fast täglich davon, glaube ich. Also ich frage mich manchmal, ob es denen nicht langweilig wird.
Die Mama erzählt auch schon wieder vom Mauerfall.
Genau, schon wieder. Und wenn wir rüberfahren, ich habe ja noch Freunde in Thüringen und meine Verwandtschaft. Und wenn wir dann dort sind und zusammensitzen, gerade mit den Freunden, dann geht das irgendwie innerhalb kürzester Zeit, landen wir wieder bei früher, ne? Und wie das so gewesen ist und was man für Erlebnisse gehabt hat und so weiter. Also ich glaube, meine zwei Söhne, die sind da ganz gut informiert.
Aber Frau Baruschke, wie fühlen Sie sich heute? Fühlen Sie sich nach wie vor als Ostdeutsche, als Westdeutsche oder sagen Sie, nee, jetzt bin ich inzwischen Rheinländerin? Oder Johannes Nichelmann hat eben gesagt, der macht eben diese Ost-West-Nummer nicht mehr. Er zieht einfach nicht mehr die Grenze, sondern sagt, ich bin, weiß ich nicht, Berlin oder was auch immer, da wo ich gerade bin. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, es ist ähnlich. Es ist so ein Dazwischending. Also ja. Ich bin das eine nicht mehr richtig und das eine werde ich nie ganz werden, glaube ich, weil das ist eben, ich bin anders sozialisiert als ganz viele andere Menschen hier im Rheinland. Ne? Das ist einfach ein Fakt. Aber ich habe jetzt natürlich, ich lebe ja länger in der Bundesrepublik, als ich in der DDR gelebt habe. Ich bin 68 geboren. Und ich habe jetzt natürlich, seitdem ich 1995 sind wir, also erst nach Bayern und dann 97 nach Nordrhein-Westfalen, ich habe dann natürlich auch ganz viele Erfahrungen gemacht, die meine gleichaltrigen Schulkameraden oder so, die in Thüringen geblieben sind, nicht gemacht haben. Mhm. Ja, also insofern hänge ich da immer so ein Stück weit dazwischen. Ja, das ist eben so.
Aber schön ist, dass das Ganze mit einer Liebesgeschichte zu tun hat und deshalb erzählen Sie auch jeden Tag wieder Ihrer Familie, denn ohne den Mauerfall gäbe es diese Familie nicht und diese Kinder.
Absolut, absolut.
Und ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie uns diese Geschichte hier bei Deutschlandfunk Kultur erzählt haben. Ich möchte ganz am Schluss noch eine Mail vorlesen von Raisa Fauler aus Lörrach. Sie erzählt, als ich am 21. November 1989 zur Welt kam, da gaben mir meine Eltern den Namen Raisa nach Gorbatschows Frau. Schon früh und immer wieder werde ich dadurch mit dem Mauerfall und seiner Geschichte konfrontiert. Als ich 2010 von Mannheim nach Greifswald zog, um dort ein Studium zu beginnen, konnte ich über 7 Jahre den Osten und die Menschen, die dort leben, kennenlernen. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Obwohl ich die DDR nicht mehr erlebt habe, haben diese Eindrücke mich geprägt. Es fühlte sich an wie ein anderes Land. Johannes Nichelmann, wie fühlt es sich jetzt für Sie an, wenn Sie demnächst wieder auf Lesereise gehen?
Ja, ganz gespannt auf die vielen Gespräche. Also ich bin morgen in Mannheim ab 10 Uhr im Nationaltheater, wenn er vorbeikommen möchte. Die erste Lesung morgen übrigens auch, die in Westdeutschland stattfindet. Ah, okay. Ich bin einfach sehr gespannt, wer da kommt und was da besprochen wird. Bisher sind es immer sehr große, lange Gespräche, die da stattfinden.
Frau Köpping, Ihre nächste Lesung, wenn schon Johannes für seine Werbung macht, dürfen wir auch noch 10 Sekunden für Ihre. Wann sind Sie wo zu sehen?
Vielleicht machen wir mal eine zusammen, das wäre mein Vorschlag.
Ja, gerne.
Also insofern, dass wir die unterschiedlichen Generationen hat. Ich möchte die Zeit einfach nochmal nutzen, um ganz herzlich einzuladen nach Ostdeutschland. Die 60%, die noch nicht da waren und umgekehrt genauso. Viele reisen in die ganze Welt. Wir haben in Deutschland so schöne Ecken und so schöne Gegenden und die sollten wir besuchen und einander verstehen.
Sagt Petra Köpping, die sächsische Ministerin für Gleichstellung und Integration. Sie war heute zu Gast gemeinsam mit Johannes Nichelmann. Sie hat das Buch geschrieben, Integriert doch erstmal uns, eine Streitschrift für den Osten, und Johannes Nichelmann, die Nachwendekinder. Beides können Sie sich jetzt am Wochenende reinziehen, wenn Sie nicht wenn Sie nicht in Berlin sind, wenn Sie nicht an diesen Feierlichkeiten zu 30 Jahre Mauerfall teilnehmen, dann machen Sie sich auf dem Sofa nett und sind dankbar für das, was wir geschafft haben. Vielen Dank für alle an alle Anruferinnen und Anrufer und Johannes, Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke Ihnen auch.
Mauerfall und Petra Köpping auch. Danke.
Herzlichen Dank.
Tschüss.